Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Es wirkte so, als wäre da jetzt eine Stabilität drin, gerade vor diesem Hintergrund. Wie erklären Sie sich, dass heute, wie Sie es eben aufgezählt haben, verschiedene Dinge einfach nicht funktioniert haben? Zweikämpfe, Präzision, Entschlossenheit.
Direkt nach dem Spiel ist immer schwierig zu erklären. Da kann man natürlich auch nicht reinschauen, wo da genau der Ansatzpunkt ist. Da muss man erst analysieren. Das werden wir sehr klar und offen, wenn wir das machen. Ja, und dann muss man ganz schnell aufstehen, weil es am Dienstag dann weitergeht. Also sieht man manchmal nicht kommen. Sie haben es vollkommen richtig gesagt, war stabil die letzten Spiele. Heute war es nicht stabil.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Heute war es nicht stabil, sagt Bielefeld-Trainer Frank Kramer über das Spiel seiner Mannschaft bei Hertha BSC an diesem 15. Spieltag der Männer-Bundesliga. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der @genetzer auf Twitter. Unser Schwerpunkt soll heute natürlich Arminia Bielefeld sein. Und wie immer habe ich zwei Gäste hier bei mir in der Leitung. Ich begrüße sehr eine vertraute Stimme des Rasenfunks, Martin Rafelt. Ihr kennt ihn vielleicht noch von Spielverlagerung, ihr folgt ihm hoffentlich schon auf Twitter als @martinrafelt. Er ist Trainer und was treibt er gerade so? Hallo Martin.
Ja, hallo. Ja, was treibe ich gerade so? Alles Mögliche. Ich schreibe wieder ein paar Artikel. Wir machen gerade wieder den Adventskalender auf spielverlagerung.de. Mhm. Hab mich um meine Lizenz gekümmert im Laufe des Jahres. Bis letztes Jahr war ich in der kroatischen zweiten Liga Co-Trainer. Mach ein bisschen, hospitiere ein bisschen, mach ein paar beratende Sachen hier und da. Ja, ist zurzeit bunt.
So hört es sich an. Welche Lizenz ist es denn, die du jetzt hast?
B habe ich jetzt.
Die B-Lizenz. Sehr gut. Wird auch Zeit. Schön, dass du mal wieder hier mit dabei bist.
Ja, sehr gerne. Freut mich.
Und mit seinem Rasenfunk-Debüt hier begrüßen wir Paul Huxol. Er ist Bielefeld-Fan. Er ist auf Twitter als @halbzeit3. Dabei ist die 3 als Ziffer ausgeschrieben. Hallo Paul, willkommen im Rasenfunk.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Schön, dass du hier bist. Du bist auch Trainer, hast du im Vorgespräch erzählt und hast ein Buch von Martin. Das sind die perfekten Voraussetzungen für so eine Sendung.
Ich glaube, es kann nichts mehr schiefgehen.
Es kann nichts mehr schiefgehen. In diesem Sinne wollen wir dann auch langsam loslegen. Ich danke vorher allerdings noch Kolja, Manfred, Dave, DNB, Marco, der Italiener, Yannick, Thomas und Markus. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei. Er finanziert sich ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und unterstützt Ihr unterstützt damit nicht nur den Rasenfunk, sondern auch alle Gäste, die beteiligt sind, die ein kleines Honorar bekommen für ihre Auftritte hier. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Und wer uns noch nicht unterstützt, rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Auch kleine Beträge helfen. Dann habe ich noch eine Folge anzukündigen. Letzte Woche ist schon ein Kurzpass zu den internationalen Ligen erschienen, die Liga Tour. An diesem Dienstag, das heißt dem 14. Dezember wird ein besonderer Kurzpass erscheinen zur EU Sports Policy. Die wurde verabschiedet, kam nicht so wirklich in den Medien vor, zumindest meinem Eindruck nach. Und da ich die These vertrete, wenn sich am Sport nochmal etwas verändern soll hin zu weniger Kommerz, hin zu mehr Gemeinwohl, dann wird das nur auf EU-Ebene passieren können. Diese Frage reiche ich quasi weiter an eine der Beteiligten. Die an dieser EU Sports Policy ist ein etwas anderer Kurzpass, als wir es alle gewöhnt sind. Erscheint am Dienstag, dann bin ich sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Und eine Unterstützungsmöglichkeit habe ich vorhin natürlich noch vergessen. Es gibt unseren Kiosk, kiosk.rasenfunk.de. Auch da könnt ihr uns unterstützen, indem ihr dort einkauft. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit der Vorrede. Wir wollen beginnen mit dem Blick auf diesen 15. Spieltag der Männer und gehen heute mal die Tabelle zumindest von Beginn an von oben nach unten durch, denn an der Spitze hat sich etwas getan. Nicht, dass wir einen neuen Tabellenführer hätten, nein, die Bayern, sie konnten ihren Vorsprung ausbauen. Warum konnten sie das? Weil sie 2:1 gewonnen haben gegen den ersten FSV Mainz 05. Es war aber eine enge Partie. Onisivo brachte die Mainzer in der 22. Minute in Führung. Coman konnte die dann in der 53. ausgleichen. Und Musiala erzielt dann in der 74. den Siegtreffer. Aber bis zum Ende hat Mainz Chancen gegen ein ersatzgeschwächtes Bayern. Paul, du darfst mal beginnen. Wie haben dir denn beide Mannschaften in dieser Partie gefallen?
Ja, zuerst mal sollten wir, glaube ich, darüber reden, wie gut macht das Johnny Burkhardt bitte vor dem 1-0. Ja, der bestätigt seine sehr gute Form aus den Vorwochen. Das fand ich auf jeden Fall beeindruckend gemacht. Ja, insgesamt kann man das zusammenfassen. Ich glaube, was sich bei Bayern jetzt schon relativ lange durchzieht, dass sie eben hinten anfällig sind. Ne? Das hat dann Mainz auch durch ja die Konterstärke irgendwie gut genutzt zu Beginn. Ja, am Ende hat sich dann die bayerische Mentalität und auch irgendwo Qualität durchgesetzt. Gehen wir gerade die Tore für Tor durch. Beim 1-1 Tolisso. Ja, der ein oder andere Football-Fan, der mag sich an Quarterback erinnert gefühlt haben. Und das vergisst man, finde ich, so häufig bei dem Spieler. Ne? Neben seiner ganzen Verletzungshistorie und so ist es eben auch noch ein sehr, sehr guter Fußballer. Ja, und dann beim 2-1 Jamal Musiala. Ich muss immer dran denken, wenn er dann vom 16er irgendwie das Tor trifft und bei den Treffern guckt er immer so unschuldig, als hätte es ihm leid getan. ja, genau. Und
das war dann einfach ein bisschen zu stark für Mainz 05, aber es war ja sehr eng, Martin. Also man kann unter anderem über einen nicht gegebenen Strafstoß reden, man kann über eine ganze Phase in der ersten Hälfte sprechen, in der von Bayern eigentlich wenig zu sehen war, und man kann auch nochmal über die Schlussphase sprechen, wo es dann zwar keine großen Chancen mehr für Mainz gab, aber es immer so knapp davor war. Wo würdest du jetzt denn dann den Schwerpunkt setzen? Ist ja klar, dass erstmal das Ergebnis zählt, aber wärst du, wenn du jetzt Bayern-Trainer wärst, zufrieden mit dem, was man da sehen konnte?
Jein. In dem Sinne, dass ich glaube, man kann, so wie Mainz spielt, kann man nicht ins Spiel gegen Mainz reingehen und erwarten, dass man die komplett auseinandernimmt. Überhaupt nicht, weil ich habe irgendwann mal im Laufe des Spiels immer so in 10 Sekunden Intervallen so durch das Spiel, also ich hatte Aufzeichnungen geguckt, habe so durch das Spiel geskippt, und egal wo man reinschaltet, zu jedem Zeitpunkt des Spiels sind alle Mainz-Spieler so maximal 10 Meter auseinander. Die sind so fucking kompakt, diese Mannschaft. Das habe ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe, aber auf jeden Fall selten gesehen. Mich würden die Laufwerte mal interessieren, aber das ist wirklich, das ist so ekelhaft, die zu bespielen. Nicht nur in der Defensive, auch im Angriffspressing und sogar in der Offensive, wenn die einen Strafraum besetzen, dann sind auf einmal beim ersten Tor waren, glaube ich, 6 Spieler im Strafraum. So, das ist einfach so aus dem Nichts, aus einer Defensivsituation heraus eigentlich. Das ist so verrückt, wie gut die sich gegenseitig unterstützen und wie kollektiv die agieren, dass man da auch als Bayern München das schon sehr, sehr schwer hat, die konkret auszuspielen.
Also 125 Kilometer ist Mainz gelaufen, 120 die Bayern, 5 Kilometer mehr. Bei den Sprints dürfte es wahrscheinlich so ungefähr pari pari sein, weil da hatten auch die Bayern so einige, das muss ich noch nachgucken. Ich fand eine Statistik sehr interessant, weil sie sich mit etwas gedeckt hat, was ich quasi im Spiel beobachtet habe, aber ich konnte es noch nicht so ganz in Worte fassen. Das Gefühl war so ein bisschen, dass Mainz eben, gerade weil es so kompakt stand, Bayern immer auf den Füßen stand und dass deswegen die Bayern eigentlich nie Ruhe am Ball hatten, außer in den Phasen, in denen Mainz sich mal hat fallen lassen. Da gab es quasi so eine Zone, da hat Mainz 05 gesagt, ja gut, also wenn ihr da den Ball habt, das ist uns egal, aber sobald ihr über die Mittellinie seid, hallo, hier sind wir wieder. Und dann habe ich mir die Tackling-Versuche angeguckt und da hat im Saisonschnitt Mainz 28 pro Spiel, in diesem Spiel waren es einfach mal doppelt so viele, 56 Tackling-Versuche hatte Mainz 05, nicht alle davon gewonnen, aber ich glaube, das ist genau das, was du meinst, Martin, da war halt immer jemand, der draufgehen konnte. Und das hat den Bayern auch wirklich Probleme bereitet.
Kannst du auf Anhieb nachgucken, wie das sich auf erste und zweite Halbzeit verteilt?
Das kann ich tatsächlich gleich mal machen.
Meine Vermutung ist, dass in der ersten Halbzeit noch mal fast doppelt so viel wie in der zweiten Halbzeit ist.
Ja, es waren 17 in der ersten Halbzeit, aber erfolgreiche. Insgesamt waren es 30 Versuche in der ersten Halbzeit.
Also und dann 26 in der zweiten?
Ja, genau. Also es geht sogar eigentlich.
Bisschen ausgeglichener. Ja. Was ich interessant fand, vor allem in der ersten Halbzeit, ist, dass Mainz eben im tiefen Verteidigen dann auch in der 3-2 Mittelfeldstaffelung das Zentrum sehr, sehr dicht gemacht hat und Bayern trotzdem immer wieder versucht hat, auch durchs Zentrum zu spielen, auch wenn es da sehr, sehr eng war, um trotzdem einfach nicht Mainz den Komfort zu geben, einfach auf den Flügel schieben zu können, wo ja Bayern durchaus jetzt eigentlich nicht eine Mannschaft ist, die so wahnsinnig viele Spieler hat, die so in Engen gut zurechtkommen. Gerade wenn auch Kimmich fehlt. Musiala hat man natürlich. Lewandowski ist da auch jemand, der dann auch in engen Situationen eigentlich nie einen Ball verliert. Aber ansonsten viele Spieler, Goretzka, Müller, Sané, Coman, die auch dann glänzen, wenn sie ein bisschen Raum haben. Und Raum hat man ja bei Mainz einfach nicht. So. Und den mussten sie sich da hart erkämpfen und haben immer wieder versucht, dann in diese engen Situationen dann auch reinzuspielen, um dann wieder rauszukommen. Was ja auch so typisch Nagelsmann ist. Und das war halt extrem schwer, das dann umzusetzen. Das ist gegen die meisten Gegner ein bisschen einfacher als gegen Mainz. Und ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit haben sie das dann aber auch gezielt ein bisschen umgestellt und haben dann ja eben so Bälle gespielt wie Tolisso auf Coman vom zweiten Tor, war das auch dann so ein langer Ball auf die Seite und ein 2 gegen 1 auf der Seite, haben ein bisschen mehr in Flügel gesucht, schneller versucht da einfach 2 gegen 1 herzustellen, schneller in die, immer wenn Mainz mal ein bisschen höher stand, dann immer relativ schnell die Tiefe gesucht, um Mainz dann gar nicht erst die Zeit zu lassen, dann wieder zum Strafraum zurückzufallen. Und haben das Spiel dann ein bisschen in die Tiefe und die Breite gezogen und nicht ganz so stark aufs Zentrum gepocht. Mhm. Und das war dann, glaube ich, die entscheidende kleine Änderung, weswegen ich gerade dachte, dass Mainz dann vielleicht ein bisschen seltener an die Zweikämpfe gekommen sind.
Ja, so viel seltener war es ja dann gar nicht.
Ja.
Am Ende war es dann 2-1, Paul. Ich fand es erstaunlich, wie sehr sich Bayern in der ersten Hälfte ja, den Schneid abkaufen ist so eine doofe Formulierung für etwas, was Mainz 05 sehr gut gemacht hat. Also Mainz hat ab der Hälfte der ersten Hälfte ungefähr hoch rausgepresst und da gab es eine Phase, in der von Bayern offensiv eigentlich gar nichts kam und dagegen eben Mainz 05 seine Chancen hatte, das Tor gemacht hat und es gab eben dann auch diesen potenziellen Strafstoß, der schon auch gepfiffen hätte werden können. Ich glaube, das ist so eine klassische Entscheidung, wo einfach die Entscheidung auf dem Feld dann stehen bleibt, wenn der VAR drauf schaut. Ist ja etwas, was Mainz 05 sehr gut gemacht hat. Warum konnte man das nicht durchziehen und warum konnten die Bayern in dieser Phase da nicht drauf antworten? Hast du da Erklärungsansätze für?
Ja gut, erstmal, ich hake, glaube ich, beim Elfmeter ein. Klar, ne, Upamecano trifft Lee in der Szene. Ich habe eine ganz spannende bzw. ganz gute Erklärung gehört. Ne? Er fällt, aber die Berührung war in dem Fall nicht ursächlich. Also irgendwie muss man nicht auf den Punkt zeigen. Habe ich jetzt in dem Fall auf jeden Fall nachvollziehen können. Ne? Da war jetzt auch kein Bayern-Bonus in meinen Augen, ganz ohne Vereinsbrille mal. Und ja, letztendlich muss man sagen, Mainz seit jetzt etwa einem Jahr, ne, unter Bo Svensson, mega interessante Entwicklung genommen. Habe ich natürlich als Bielefeld-Anhänger dann, ja, zumindest auch in der letzten Rückrunde dann am eigenen Leib erlebt, wie so ein Team dann einmal mal davonziehen kann aus dem Abstiegskampf. Relativ schnell seine Handschrift dort eingebracht und ja, da muss man sich jetzt einfach nur wieder die Tabelle angucken, dass sie eben genauso stark, wie sie jetzt in der Rückrunde waren, auch in dieser Saison spielen. Also das ist schon, ja, in dem Fall beeindruckend. Zum Thema, warum sie es nicht über die 90 Minuten geschafft haben. Gut, sie haben es Bayern schwer gemacht, als sie vorne angelaufen haben. Sie wurden nicht zu passiv, als sie sich hinten reingestellt haben über weite Phasen. Das ist ja erstmal schon mal ein Qualitätsmerkmal, wenn man das in beiden Pressing-Stilen sozusagen schafft. Mhm. Letztendlich fällt es mir da jetzt schwer, ein finales Urteil zu fällen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ne, mit was für einer Qualität, mit was für einer Wucht dann auch Bayern auf dem Platz steht, auch wenn, ne, wie Martin jetzt schon sagte, sie dann vielleicht nicht die Spieler haben, die auf absolut engen Raum da irgendwie zurechtkommen. Aber wenn ich da jetzt einen Coman oder einen Leroy Sané sehe, die haben ja jetzt auch keine Probleme, ne, irgendwie mal einen vernünftigen ersten Kontakt in den freien Raum zu setzen. Und dafür ist Bayern dann eben vielleicht auch einfach zu gut, als dass Mainz ja das über 90 Minuten aushalten kann. Wenn sie vielleicht ein bisschen Glück haben, ne, dann ist da mit Sicherheit mehr drin. Das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal diese Saison erlebt, dass Bayern nicht unverwundbar ist, ne, vor allen Dingen jetzt nicht in der Defensive, da sind sie ja schon recht anfällig. Aber ja, genau, ich denke mal, dass sich das dann im Laufe der 90 Minuten eben doch gezeigt hat.
Ja, also meine Frage war natürlich schon völliger Quatsch. Man kann ja nicht erwarten, dass Mainz 05 das über 90 Minuten durchzieht. Ich glaube, wenn ich so einen Faktor festmachen müsste, der sich zwischen der Endphase der ersten Hälfte und der Anfangsphase der zweiten Hälfte, wo eben diese Bayern-Druckphase war, verändert hat, dann war das, dass Bayern dann wesentlich tieferen Ballbesitz hatte und im Gegenpressing eben einfach sehr gut war. Das heißt, es gab eigentlich auch bis auf relativ blind geschlagene lange Pässe von Mainz 05 eigentlich auch gar keine Entlastung mehr. Und dann wirst du auch so Stück für Stück noch weiter hinten reingedrängt, kommst gar nicht hinten raus. Es gibt dann immer wieder so, gab es so Situationen, in denen dann mal so temporär die Ordnung nicht gestimmt hat, halt direkt nach einem Gegenpressing-Ballgewinn. Da gab es mal einen Schuss von Sané zum Beispiel, der war komplett frei, zentral vom Tor. Das war genau der Raum, der vorher immer super dicht gemacht war von Stach und Barrero. Aber die waren halt aus ihren Positionen rausgezogen, weil die versucht hatten umzuschalten. Ballgewinn, zack, Sané ist frei. Also daher kommt es wahrscheinlich. Und das ist dann eigentlich auch nicht zu leisten.
Es ist ja, gerade wenn das Spiel wie bei Mainz so stark über Kompaktheit funktioniert, dann sind eben die Verschleißerscheinungen, wenn die Kräfte ein bisschen nachlassen, wirken sich dann auch aufs Spiel ein bisschen mehr aus, ne? Wenn man sowieso nur alles in seinen Positionen und im Stehen und in Einzelaktionen macht, dann ist nachlassende Intensität nicht ganz so dramatisch, wie wenn man halt sehr, sehr stark darüber funktioniert, dass man immer eng zusammen, immer in der Unterstützung direkt drin ist. Sobald es ein bisschen nachlässt, dann hat Bayern halt immer mal hier und da wieder eine halbe Sekunde mehr am Ball, hier und da einen Meter mehr Raum. Und das verstärkt sich dann nach und nach. Mhm.
Ja, guter Punkt.
Eins haben wir gelernt, Mainz ist nicht Barcelona, ne?
Ja, es ist besser als Barcelona. Also Barca hatte nie so eine gute Phase wie die Mainzer in dieser Partie. Und man muss bei Bayern, auch wenn wir Kingsley Coman schon erwähnt haben, aber der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Der erste Kontakt vor dem 1:1 ist purer Zucker, wie er den Ball in vollem Tempo mitnimmt. Hatte insgesamt 5 Schüsse, 3 Torschussvorlagen, 7 gewonnene Dribblings. Die rechte Seite sehr, sehr stark. Pavard hatte 133 Ballkontakte. Spricht wahrscheinlich sogar für was bei Mainz 05 geklappt hat, dass nämlich Davis gar nicht so häufig in die Aktion gekommen ist, in denen er gefährlich ist. Hat natürlich auch ein bisschen mit der Asymmetrie im Aufbau zu tun. Also die reine Zahl darf man nicht überbewerten. Aber zeigt, die Seite Coman und Musiala ist ja auch häufig auf den Flügel raus. Das hat schon geholfen oder in den Halbraum.
Im Übrigen werde ich das, womit ich jetzt gerade das Fragment aufgemacht habe, das wird heute mein Meme im Laufe des Podcasts, dass ich immer wieder über Zentrumskontrolle rede.
Okay.
Ich werde bei jedem Spiel über Zentrumskontrolle sprechen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Schach geguckt diese Woche.
Oh Gott, aber, ja. Schaut ihr auch die Analysen von Stefan Kindermann auf SZ Plus, ist es, glaube ich, leider nur zu sehen. Seht ihr auch die Videos, wo er immer die Partien analysiert? Ich bin süchtig.
Ich hab die Analysen von Hikaru Nakamura geguckt. Die fand ich sehr, sehr gut.
Das ist
so Wahnsinn, wie schnell und präzise der das so durchexerziert.
Ja, und das ist ja auch eine faszinierende WM. Aber klar, da kann man natürlich über Zentrumsfokus sprechen. Das Zentrum muss stabil sein. Und der Königsflügel. Genau. Der Königsflügel war in dem Fall dann der rechte mal mit Coman. Ist ja auch der King. Genau. Ha, ha, ha. Okay, gut.
Ja, das ist ja eigentlich der einzige Unterschied zwischen Schach und Fußball. Beim Fußball steht der König immer in der Mitte.
Ja, genau.
Man kann das Tor nicht zur Seite rochieren. Sonst ist eigentlich alles genau gleich.
Ja, sonst erkenne ich auch eigentlich da keine Unterschiede. Gut, also die Bayern gehen auf 37 Punkte mit diesem 12. Sieg in dieser Saison. Es geht jetzt dann weiter bis zur Winterpause mit einem Auswärtsspiel in Stuttgart und dann noch zu Hause gegen Wolfsburg. Der erste FSV Mainz 05 bleibt bei 21 Punkten, fällt damit auf Rang 8 hinab, spielt jetzt dann noch zu Hause gegen Hertha BSC und dann bei Eintracht Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Partien für die Mainzer. Und dann haben wir den Grund dafür, warum die Bayern jetzt 6 Punkte Vorsprung haben, wenn wir aufs nächste Spiel blicken. Das fand nämlich in Bochum statt. Und einer der Beteiligten war logischerweise der BVB. Der hat unter der Woche gegen Beşiktaş noch eine Partie mit 29:1 Schüssen und dem Endergebnis von 5:0 gespielt. An diesem Samstagnachmittag spielt der BVB dann ein Auswärtsspiel mit 20:5 Schüssen und dem Endergebnis von 1:1. Erst legt Kobel Antwi Adjei und Polter verwandelt den fälligen Strafstoß. Dann vergibt Dortmund reihenweise Chancen, aber nicht aus Unvermögen, sondern weil immer irgendwie noch ein Bochumer vor der Linie klärt, blockt, Riemann zur Stelle ist oder jemand im Abseits steht beim erzielten Treffer. Am Ende gelingt dann nur der Ausgleich von Julian Brandt in der 85. Minute und so ist es eben dann möglich, dass die Bayern davonziehen. Martin, was am Zentrum hat dazu geführt, dass es diesen Punktverlust gab für die Dortmunder? War es jetzt einfach nur Pech?
Ja, ich glaube, man kann es im Wesentlichen unter Pech zusammenfassen. Expected Goals waren, glaube ich, 2,9 für Dortmund. Und dann war noch das eine Tor aberkannt, was zwar Abseits war, aber halt auch kein Abseits, was die Szene so richtig entschieden hat. Also ich glaube, wenn Bellingham da einfach schnell einen Schritt raus aus dem Abseits macht davor, dann geht der Ball trotzdem rein. Insofern kam da schon einiges zusammen. Das war so ein typisches Anrennen und einfach, ja, am Ende dauert das Spiel einfach nicht lange genug, dass man es noch gewinnt. Ja, glaube ich. Würde ich mich nicht zu tief in die, also ich habe die erste Halbzeit auch verpasst und ich würde mich da auch nicht zu tief in die Analyse jetzt reinsetzen. Hätte Dortmund, was ich so gesehen gehört habe, hätte das Dortmund bestimmt hier und da noch besser machen können in der ersten Halbzeit, aber unterm Strich war es, glaube ich, eigentlich ein Spiel, was so im Normalfall 2-0 endet und dann hat man auch so ein bisschen diesen Derby-Faktor, der dann dazu führt, dass die verteidigende Mannschaft dann wirklich auch einfach über 90 Minuten in keiner Situation mal im Strafraum pennt, in keiner Situation mal jemand irgendwie gerade kurz inaktiv ist im Kopf oder mal in einer Umschaltsituation was Blödes macht oder sowas, sondern das einfach extrem aufmerksam, extrem diszipliniert bis zu Ende verteidigt und in jede Situation, die irgendwie in den Strafraum reingeht, dann mit voller Aufmerksamkeit noch irgendwie versucht, in den Schuss reinzukommen. Und ja.
Ja, ob das jetzt so Derby ist oder nicht einfach nur normales Heimspiel bei Bochum, ich glaube, da kann man wahrscheinlich mit Bochum-Fans deutlich drüber streiten. Gerade dieser Derby-Begriff ist da höchst umstritten nach dem, was ich so gehört habe. Ja. Ja, Paul, da waren ja schon viele Aspekte mit drin, die zu diesem Spiel gehören. Unter anderem ja eben auch die Art und Weise, wie Bochum verteidigt hat. Also da gab es wirklich mehrere geblockte Schüsse, viele, viele klärende Aktionen. Wie haben dir die Bochumer gefallen?
Ja, ich fand das beeindruckend, also mit welcher Emotion und mit welcher Wucht da eben dann in die Bälle, ne, sich geworfen wurde, wie du schon sagst. Ich habe mir auch notiert, dass der Ball ja mindestens zweimal direkt auf der Linie geklärt wurde. Ja, man fühlt sich als Bielefelder ein Stück weit an die eigene Aufstiegssaison erinnert, aber nicht in dem Sinne, dass es genauso war, sondern dass man sich's hätte genauso gewünscht. Ne? Volles Haus, beziehungsweise halbvolles Haus war das dann ja in dem Fall. Aber ja, stimmungstechnisch und so ist das dann schon beeindruckend. Und das ist, ja, das freut mich natürlich dann erstmal für die Bochumer, wobei das unsere Lage nicht besser macht. ja, grundsätzlich vor dem 1-0, glaube ich, spielt, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Elvis Rexbitschei natürlich ein super Pass, ne, der dann eben Antwi Adjei noch auf die Reise schickt, Kobel. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ne? wie man das so sieht, ob er da nicht sogar hätte im Tor bleiben können. Ich meine, Hummels ist ja auch noch dabei. Und ja, Bochum am Ende extrem stolz über den Punkt. Können sie auch sein, ne? Hart erarbeitet. Und letztendlich schlägt sich das für sie dann ja auch mit einer super Tabellensituation jetzt Richtung Ende der Hinrunde nieder.
Ja, also um mal bei der Bochumer Verteidigung anzufangen, da waren wirklich, also du hast ja schon die klärenden Aktionen vor der Torlinie oder auf der Torlinie erwähnt, besonders eindrucksvoll fand ich den gewonnenen Kopfball von Masovic gegen Erling Haaland, der mit Tempo kommt. Ich wusste gar nicht, dass Erling Haaland ein solches Kopfballduell nicht gewinnen kann. Aber da gab es wirklich noch mehr. Maxim Leitsch ist zurückgekommen beim VfL, hat, finde ich, eine sehr gute Partie gemacht. Riemann hat natürlich überragend gehalten, auch wenn er einmal in einer Szene bei einem Dribbling gegen Haaland den Ball verliert und ein bisschen Glück hat, dass da Dortmund nicht zum Abschluss kommt. Lucia fand ich noch vor dem 1-0 wirklich gut. Also das ist ja derjenige, der mit seinem Vorwärtsverteidigen gegen Bellingham den Ball erobert, dann auf Rexbitschei legt und der spielt dann den Pass auf Antwi Adjei, der zum Strafstoß führt. Der hat mir sehr gut gefallen. Aber es war schon sehr, sagen wir mal, ein tiefes Stehen von Bochum. 5 Schüsse sind jetzt durchaus stellvertretend für die Offensivkraft, die man so ungefähr hatte. Riemann hat die meisten Pässe von Bochum gespielt, 47, 34 davon waren lang. Bei einer 53-prozentigen Passquote weiß man, okay, ungefähr die Hälfte davon kam dann auch an. So sah das Spiel schon aus. Und das, finde ich, bringt einen dann in so eine paradoxe Situation, dass man eigentlich, finde ich, Martin, beim BVB ganz viel loben müsste. Also wir könnten, finde ich, Elogen auf Jude Bellingham singen, der wirklich ein krasses Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Ich fand auch Marco Reus sehr stark. Aber alles wird eben überlagert von der Tatsache, dass mal wieder Dortmund zu Bayern abreißen lässt.
Ich fand sogar, dass Bellingham in seinem persönlichen Saisonvergleich jetzt nicht sein allerbestes Spiel gemacht hat. Waren so ein paar Kleinigkeiten in Strafraumnähe dabei, die er wahrscheinlich in 2 Wochen noch besser lösen würde. Aber das ist natürlich auch dann bei ihm meckern auf mittlerweile absurd hohem Niveau. Was soll man machen? Bayern gewinnt immer. Kann man sich keinen Ausrutscher leisten. Ist aber im Fußball bei 99% aller Mannschaften so, dass mal so ein Ausrutscher dabei ist hier und da über 34 Spiele. Haben, glaube ich, die wenigsten Mannschaften in der Fußballgeschichte geschafft, dass sie irgendwie alle Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte alle gnadenlos weggeputzt haben einfach. Aber ja, Bayern hatte auch schon seine Ausrutscher diese Saison, da werden auch noch welche kommen und ich glaube, man darf durchaus so ein bisschen Spannung bewahren, emotional für sich.
Ja, klar, ich wollte jetzt hier nicht den Abgesang auf diese komplette Saison singen, aber wie hat dir denn dann der BVB jetzt mal eben jenseits vom Ergebnis und dem, was wir jetzt schon gesagt haben, gefallen? Wir hatten ja auch mit Hummels, Sagadou die neue Innenverteidigung, nachdem Akanji bis zum Jahresende erstmal ausfallen wird. Ich fand Can und Dahoud war eine interessante Wahl fürs Zentrum. Ich gebe dir ein Stichwort, Martin. Wie hat dir der BVB gefallen?
Ja, Zentrumskontrolle war natürlich da. Wenn der Gegner so passiv agiert, dann ist das meistens der Fall. In dem Spiel war es tendenziell am wenigsten Thema, wobei es Dortmund dann auch recht gut gemacht hat, auch im Umschaltspiel das Zentrum gut dicht zu halten, was manchmal ein Problem sein kann gegen so einen tiefen Gegner. Und dann haben sie eigentlich durchgängig Druck gemacht. Ich fand dann, nachdem die ersten Wechsel so durch waren, so um die 70. Minute rum, gab es nochmal so eine Phase, wo sie sich häufig ein bisschen in der Breite festgespielt haben und ein bisschen zu langsam in der Ballzirkulation waren. Aber ansonsten, was über die längsten Phasen der zweiten Halbzeit doch sehr druckvoll, haben immer wieder Zwischenräume gefunden in der Offensive, haben immer wieder gut Spieler in den Strafraum gebracht und in die Tiefe gebracht. Und ich muss gleich mal gucken, wie viel Abschlüsse jetzt in der ersten und zweiten Halbzeit waren im Vergleich. Ja, okay, zweite Halbzeit waren 15 Abschlüsse. Mhm. Ne? Das ist solide. 75% Ballbesitz, 15 zu 2 Tore, Schüsse. Kann man, glaube ich, machen für die Halbzeit. Wie gesagt, erste Halbzeit habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich hätte ich da jetzt ein paar mehr kritische Anmerkungen, wenn ich mir die Zahlen angucke. Das sind dann nur 5-3 Schüsse gewesen.
Ja, wobei von den Chancen her war es in der ersten Halbzeit eigentlich, also ich fand es systematischer. In der ersten Halbzeit hast du total gut gesehen, wie es Dortmund geschafft hat, auf einem Flügel viel Druck aufzubauen und dann zu verlagern. Und da gab es so 2-3 diagonale Bälle, die dann nicht scharf genug gespielt waren, aber auch genügend, die angekommen sind. Und du hattest auch wirklich große Chancen. Du hattest einmal ein wunderbares Dribbling von Bellingham. Kein Wunder, dass du sagst, er hat ein schlechteres Spiel gemacht, weil du die erste Halbzeit nicht gesehen hast. Nee, ganz überragend war er nicht. Aber der passt da einmal auf Haaland durch und der steht direkt vor Riemann und kann abschließen und macht dieses Tor eigentlich auch in vielen Varianten. Riemann hat da auch gut reagiert. Also ich finde, in der ersten Halbzeit hat man noch eher sehen können, wie Dortmund dieses Tor schießen will gegen Bochum, wenn Bochum normal mitspielt. Und in der zweiten Halbzeit war es halt dann das Klassische, wir führen 1-0, wir gucken, ob wir das jetzt einfach über die Zeit bringen. Und dementsprechend war es dann schwieriger, da gab es dann auch viel mehr Flanken, also da hat Dortmund mir auch zu viel geflankt, 31 waren es insgesamt am Schluss und dafür haben es einfach Leitsch und Masovic zu gut gemacht. Auch Lucia hat da ganz oft den entscheidenden Kopfball gewonnen. Also Haaland ist da kaum in Szene gesetzt worden. Und ansonsten gibt es jetzt gar nicht so viele kopfballstarke Spieler bei Dortmund. Da war es dann zwar drückend überlegen, aber schwerer, das Tor zu erzielen. In der ersten Hälfte gab es noch mehr Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Paul, hast du noch was, was dir bei diesem Spiel wichtig zu erwähnen ist?
Mir gefällt die Rolle, die Lucia bei Bochum spielt. Ich muss sagen, als die im Sommer aufgestiegen sind, ne, die haben ja vorher mit Lucia und mit Tesche im Zentrum gespielt, der wurde dann auch noch später im Laufe des Spiels eingewechselt, aber die beiden wurden ja so als Altherren-Doppel-Sechs einbezogen und ich finde es auf jeden Fall respektabel bis bemerkenswert, dass sich der Herr als Kapitän da im Zentrum auch weiterhin behauptet und dass es eben auch gut klappt in der Bundesliga. Also das ist, finde ich, nochmal ein Aspekt, den man hervorheben kann. Und ja gut, Pantovic hat mal nicht aus 40 Metern getroffen, das fand ich auch ganz komisch.
Ja, das war sehr ungewohnt. Zu Lucia habe ich ein Zitat von Thomas Reis gelesen, ich glaube im Kicker, wo er erklärt hat, warum der jetzt in den letzten Partien so viel deutlich besser noch für Bochum zur Geltung gekommen ist, eben einfach als der Anker eigentlich im Spiel, sowohl im Umschalten nach vorne als auch im Spiel gegen den Ball, weil er ihn ein bisschen mehr gezügelt hat. Also Lucia hat sich in den ersten Partien häufiger noch aus seiner Position heraus bewegt, weil er Mitspielern helfen wollte. Helfersyndrom hat es Thomas Reis, glaube ich, genannt. Und das macht er jetzt weniger, hält eher die Position. Und ich fand auch, dass der eine gute Partie gemacht hat, auch wenn man natürlich einpreisen muss. Also normalerweise gewinnt der BVB dieses Spiel, dann sprechen wir aber auch nicht davon, dass Bochum ganz schlecht gespielt hat. Also ich glaube, das ist einfach dann die Perspektive auf dieses Spiel. Die Dortmunder haben jetzt noch zwei Spiele. Eins davon ist ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung aus Greuther Fürth. Dann geht es zu Hertha nach Berlin. Der VfL Bochum, der nach diesem Punkt bei 20 Punkten und auf Rang 10 bleibt, der spielt jetzt dann sein wichtiges Spiel auswärts bei Arminia Bielefeld und dann zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Bochum hat aktuell 4 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz und 10 Punkte auf Arminia Bielefeld auf dem ersten Abstiegsplatz. Deswegen ist dieses Spiel wichtig und für die Arminia noch ein bisschen mehr als für den VfL. Das weißt du, Paul, deswegen erzähle ich dir da nichts Neues. Deshalb können wir jetzt auch auf die nächste Partie gucken und die war ereignisreich. Die fand am Sonntagnachmittag statt in Frankfurt. Nach 22 Minuten führt dort Leverkusen nach 2 Treffern von Schick mit 2:0. Nur 8 Minuten später steht es nach Toren von Tuta und Lindström 2:2. Und dann rollt der Eintracht-Frankfurt-Zug und zwar über Leverkusen hinweg. Endika, Jakic und So erhöhen in der zweiten Hälfte auf 5:2. Und es ist eher Glück für Leverkusen, dass die Niederlage nicht noch deutlicher wurde. Martin, warum kam Leverkusen trotz des guten Starts da so unter die Räder in Frankfurt?
Schwer zu sagen, was jetzt der Knackpunkt war im Laufe des Spiels. Ich hatte das Gefühl, dass Leverkusen massiv dann an Laufstärke eingebüßt hat im Vergleich, was aber seltsam ist, weil haben ja beide am Donnerstag gespielt und Frankfurt hatte viel mehr Spieler eingesetzt, die dann heute auch gespielt haben. Deswegen hätte es tendenziell andersrum sein müssen, hat sich aber irgendwie so angefühlt. War ein bisschen merkwürdig. Am Anfang hat's Leverkusen sehr, sehr gut gemacht, indem sie die Flügelstürmer sehr, sehr eng hatten im Pressing und dadurch immer wieder gut auf die Dreierkette gekommen sind in der 3-gegen-3-Konstellation. Da ist Frankfurt nicht gut ins Spiel gekommen. Und aber im Laufe des Spiels ist es immer häufiger so gewesen, dass sie zu tief gefallen sind und Frankfurt einfach im Spielaufbau einfach relativ viel Platz hatte, um die ersten Aktionen zu machen, um ein, zwei Mal Seite zu verlagern, auf die Flügel zu kommen. Und dann hat man ein bisschen Probleme mit einer Viererkette gegen die Wingbacks, gegen Kostic. Da haben sie, glaube ich, nicht mehr so häufig geschafft, diese Höhe im Pressing zu haben. Und dann kam dazu, dass Frankfurt das im Pressing wirklich gut gemacht hat, weil sie die vorderen, also die Front 3 mit der Doppel-6 dahinter, extrem kompakt hatten. Und normalerweise hast du das Problem, wenn du 3-4-3 spielst, dass genau die Zentrumskontrolle immer so ein bisschen das Fragezeichen ist, weil man hat da nur zwei. So vor der Doppel-6 ist niemand, hinter der Doppel-6 ist niemand. Und das muss man dann immer über Kompaktheit so ein bisschen ausgleichen, dass der Gegner gar nicht erst Winkel findet und Räume findet, um in diese zentrale Überzahl reinzukommen, sondern dass man ihn direkt weghält. Und Frankfurt hat es dann relativ konsequent so gemacht, dass die Sechser ziemlich hoch gespielt haben, in kurzen Abständen zu den vorderen Dreien und dann war eigentlich der Raum zwischen den Linien, also zwischen Abwehr und Mittelfeld, war dann teilweise quasi offen. Aber da ist Leverkusen einfach nicht reingekommen, weil Frankfurt davor so kompakt war und quasi so einen Schutzschirm um diesen Raum hatte. Und wenn doch dann mal ein Ball irgendwie durchkommt, dann meistens seitlich in die Halbräume, wo Frankfurt dann gut mit einem Innenverteidiger rausverteidigt hat. Und so haben sie Leverkusen dann gut im Griff gehabt. Und muss man auch sagen, das zweite Leverkusener Tor finde ich ein bisschen albern, dass man das gibt.
Also der Handelfmeter gegen So.
Ja, genau. Und der erste, finde ich, das erste Tor war halt auch so ein Ding, das ist halt einfach extrem gut gespielt. Ich verstehe immer nicht, also das ist so, die meisten Aktionen, die im Fußball passieren, kann ich von der Logik her gut nachvollziehen. Also im Sinne von, wie trifft man die Entscheidung, wann trifft man die Entscheidung, warum? Und weil so eine Art von Aktion, die ich gar nicht nachvollziehen kann, ist das, was Andrich da macht mit der Vorlage, dass er im Vollsprint in eine Engstelle von drei Gegenspielern geht und genau in dem Moment ankommt, wo der Pass kommt und genau in dem Moment ankommt, wo er selber auch direkt mit dem ersten Kontakt weiterspielen kann. Das hat man manchmal ab und zu so, wenn man gegen eine Viererkette so drauf zuläuft und so, dass man so in so eine Schnittstelle so reinspielt und dann direkt mit dem ersten Kontakt so weg. Und das ist so, weiß ich nicht, das ist wie mit einem Helikopter in Tornado reinfliegen und aus irgendeinem Grund kommt man raus. Das ist halt verrückt, so. Das war eigentlich keine Szene, die gefährlich war. Ich glaube, da hatte Frankfurt gefühlt 6 Verteidiger gegen 3 Angreifer oder so. Normalerweise kriegst du das verteidigt, aber dann einfach zack, 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 Tor. Mhm. Einfach extrem. Also es war einfach extrem gut gespielt und das lässt sich nicht unbedingt replizieren. Weil ist der Punkt, den ich damit machen wollte.
Ja, allein schon, weil der Ball zu ihm auf Andrich per Hacke gespielt wurde von Florian Wirtz. Ja. Vielleicht kam da ein Überraschungsmoment rein und so ist der Pass durch die Rotorblätter des Hubschraubers irgendwie durchgekommen. Man kann es sich nicht so ganz erklären. Aber es bleibt ja dabei, Paul, dass Leverkusen diese deutliche Führung hat und dann gar nicht mehr ins Spiel zurückkommt. Und das fand ich dann schon interessant. Und ich weiß nicht so ganz, wie man das erklären kann, ob man da auf die Leverkusener gucken muss oder ob man dich da eigentlich nur auf Eintracht Frankfurt und deren Intensität gucken muss. Was würdest du vorschlagen?
Ich erinnere mich, ich habe das Spiel ja nur mit einem Auge gesehen, aber ich fand es ja beeindruckend, beziehungsweise man hat dann schon gesehen, ne, nach dem 2:1 durch, jetzt musst du mich kurz ergänzen, durch Tuta oder war das 2:2?
Das Tuta war das, nach Ecke.
Das 2:1, ne? Genau. Direkt danach, Boré, ne, hat den Ball aus dem Tor geholt, direkt wieder hängelegt. Ich meine, klar, ne, also das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass jemand den Ball aus dem Tor holt, aber ja, das war so ein bisschen die Signalwirkung dann nochmal an seine Mannschaft. Ich würde mal so sagen, Eintracht Frankfurt hat sich ja im Laufe der Saison immer besser gefunden. Und ja, das hat dann heute eben mal in einem deutlichen 5:2 gegen den Tabellendritten gemündet. Wenn ich mir überlege, am Anfang der Saison, wie viel Unruhe dort herrschte. Als sie in Bielefeld gespielt hatten, hatten sie auch einfach noch Probleme. Sie waren noch nicht eingespielt und das kommt jetzt eben immer mehr. Ja, genau. Und deswegen sind sie eben jetzt auch in dem Aufwärtstrend wieder, ne? Mhm.
Also bei Frankfurt gibt es wirklich eine ganze Reihe von Spielern, die man hervorheben kann, meiner Meinung nach. Natürlich kommt man an Kostic mal wieder nicht vorbei, was ironisch ist, denn er kam eigentlich an allen vorbei, vor allem an Frimpong, der hatte richtig Probleme. Kostic wieder mit ganz vielen Torschussvorlagen, ganz vielen indirekten auch. Also er hat jetzt häufig den vorletzten Pass gespielt oder die Flanke, die dann zwar noch rausverteidigt wurde, aber dann hat sie einfach irgendjemand in den Winkel gezimmert. Es waren auch fast ausnahmslos wunderschöne Tore von Eintracht Frankfurt. Dann hatte Dipre so wirklich ein Gala-Abend, obwohl der so schlecht begonnen hat oder Gala-Nachmittag mit diesem Handelfmeter, der gegen ihn gegeben wurde. Aber der Pass, den er spielt vor dem 2:2 auf Lindström, wunder, wunderschön. Endika, fand ich, hatte auch richtig gute Aktionen. Die haben es sehr, sehr gut geschafft, diesen linken Flügel, also beziehungsweise der rechte Flügel von Leverkusen mit Diaby und Frimpong. Da habe ich dann auch nicht so ganz verstanden, ehrlicherweise, warum da Gerardo Seoane nicht früher der Mannschaft hilft. Weil es war ab irgendeinem Punkt zu sehen und ich finde, da kann man so 55., 60. Minute spätestens dann musstest du erkennen, Es funktioniert leider nicht. Wir kriegen Kostic nicht gedoppelt. Wir kriegen das nicht geschlossen. Tah muss die ganze Zeit rausrücken. Die Abstimmung zwischen Tah und Tabsoba war auch nicht gut. Da gab es immer wieder bei Flanken von Kostic, die ja nicht überraschend kommen. Man weiß ja dann doch auch, dass Kostic flankt. Aber immer wieder gab es dann Spieler, die zwischen Tah und Tabsoba standen. Ich weiß, dass es schwer zu verteidigen ist für Innenverteidiger. Aber Daichi Kamada darf nicht da, also Daichi Kamada darf nicht frei zum Kopf bekommen. Es tut mir leid. Das ist, also, und das hat aber Frankfurt alles sehr, sehr gut offengelegt. Und ich glaube, was aber noch ein wesentliches Problem von Leverkusen war, was vielleicht so ein bisschen untergeht, weil die Tore so spektakulär waren, waren Standardsituationen. Sie sind eine der schlechtesten Mannschaften, was das Verteidigen von Standards angeht, haben 7 ihrer 24 Treffer nach Standardsituationen kassiert. Und auch in dem Spiel war es mehr als die Hälfte der Schüsse der Eintracht war aus ruhenden Bällen heraus. 8 von 17 Schüssen. Und so fällt ja dieses schnelle 1:2, was erst so das ganze Stadion und das Umfeld so dran erinnert, dass hier wirklich auch noch was gehen könnte. Und so fallen ja auch noch weitere Tore. Und das ist dann was, wo ich glaube, dass die Analyse von so einem Spiel aus Leverkusener Sicht noch schwerer zu verdauen wird, weil Standardsituationen sind zu verteidigen, selbst wenn sie so gut getreten sind wie von Frankfurt. Aber die Chancen sind ja häufig deshalb passiert, weil irgendjemand an den Ball gekommen ist und dann fiel der Ball im Strafraum runter und entweder derjenige, der am Ball war, Endika war das, glaube ich, bei seinem Tor, oder jemand anderes konnte dann noch schießen. Also es waren eigentlich so zweite Bälle nach Standardsituationen. Und die muss man halt irgendwie schon besser verteidigt bekommen als Leverkusen, finde ich, an der Stelle. Da will mir keiner von euch widersprechen. Das finde ich sehr schlau. Dann kann ich nur noch sagen, dass Andrich und Aranguiz sich vielleicht auch ein bisschen zu ähnlich sind. Den Gedanken hatte ich mehrfach beim Spiel von Leverkusen. Es sind beide eher so diejenigen, die den Ball einsammeln wollen, aber dann nicht verteilen. Auch deshalb gab es dann vielleicht so wenig Entlastung in der zweiten Hälfte. Und Daichi Kamada muss man, glaube ich, noch erwähnen. Der hat diesmal gute Pässe auch im Umschalten gespielt, auch schnell gespielte Pässe. Kann mich da an 2, 3 erinnern, die er ziemlich präzise setzt und auch seinen Passempfänger findet. Also rundum ein gelungener Nachmittag für die Eintracht aus Frankfurt, die ja schon unter der Woche in Istanbul bei Fenerbahce 1:1 gespielt hat. Für die Eintracht, die jetzt auf Tabellenplatz 9 vorgerückt ist mit 21 Punkten, geht es jetzt weiter in Gladbach. Wer wartet da? Adi Hütter, genau. Und dann spielt man zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 und Leverkusen, das bei 27 Punkten bleibt, damit auch Tabellendritter bleibt, aber 10 Punkte Rückstand auf Rang 1 hat und von hinten rücken Mannschaften wie zum Beispiel Hoffenheim heran. Für Leverkusen geht es jetzt weiter, eben gegen jene Hoffenheimer. Das ist das Spitzenspiel des englischen Wochenspieltags jetzt unter der Woche. Platz 3 Leverkusen gegen Platz 4 Hoffenheim. Und über diese Hoffenheimer wollen wir jetzt auch sprechen, denn dass die auf Rang 4 vorgerückt sind, hatte mit ihrem Ergebnis in Freiburg zu tun. Und das kam zustande, weil man mal wieder in der Nachspielzeit getroffen hat. 9 Tore hat Hoffenheim in dieser Saison schon in der letzten Spielviertelstunde plus Nachspielzeit erzielt und eines davon eben jetzt gegen den SC in der 93. Minute, nachdem erst Nico Schlotterbeck die Führung von David Raum ausgeglichen hat, verschießt Vincenzo Grifo einen Strafstoß. Und dann kommt es eben in der Nachspielzeit erst zu einem fragwürdigen Freistoß und daraus resultieren dann zu einer Ecke, die Richards zum 2:1 ins Tor köpft. Paul, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
Ja, wenn wir jetzt hier schon Martin in unserer Runde haben, dann gehe ich mal davon aus, dass das für einen Taktikexperten ein relativ interessantes Spiel ist, wenn man vorher auf dem Papier liest, SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim, dass dann 2 der 3 Tore natürlich nach Ecken fallen. Spricht dann eine andere Sprache.
Ich schwärme gleich. Ich
bin gespannt.
Aber genau, sag du ja, jetzt mal.
Genau, Schlotterbeck, ne, der setzt sich da gut durch bei dem 1:1. Richards steht dann auch gut. Das ist, ja, weiß nicht, kann man jetzt, glaube ich, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, das ist dann auch irgendwo eine Qualität, sich natürlich so gut bei Standardsituationen zu behaupten. Ja, Oliver Baumann gegen seinen Ex-Verein unter der Woche verlängert. Hoffenheim die Treue geschworen und dann noch ein Elfmetertor verhindert. Mit Sicherheit auch schlimmere Wochen für ihn schon gegeben. Und ja, was ich noch spannend finde, was man noch erwähnen sollte, ist die Hereinnahme von Baumgartner bei Hoffenheim. Ich glaube, der kam rein und hatte direkt zwei Distanzschüsse, wenn ich mich nicht komplett irre, hat ja sehr viel Schwung nochmal in das Spiel gebracht und mit Sicherheit dann auch nochmal ja in gewisser Weise Einfluss, dass es hinten raus dann eben doch noch zum Hoffenheimer Sieg gereicht hat.
Fände ich einen guten Marketing-Stunt, wenn die sich in Hoffenheimer SV umbenennen und dann so als Vereinsmaskottchen einen Dino installieren.
Und eine Uhr.
Und so eine Uhr, wie lange sie schon erstklassig sind. Das ist,
ja, oder einfach mit den Millionen, die Dietmar Hopp gezahlt hat. Das finde ich auch gut.
Aufs Gründungsjahr 1899 bezogen, finde genau. Ich das gut.
Genau, wie lange gibt es den Verein schon? Sowas.
So, Martin.
Oder das Geburtsdatum von Dietmar Hopp vielleicht.
Martin, du wolltest schwärmen. Schwärme los, schwärme aus.
Ah ja. Ich fand das ein fantastisches Spiel. Hat super Spaß gemacht zuzuschauen. Freiburg mit so fast bilderbuchmäßig. Also es wäre ein Musterexemplar, wenn mich jemand fragt, wir spielen 4-2-3-1 und der Gegner spielt 3-4-3. Was mache ich da? Würde ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, schau da mal rein, guck dir das mal an. Weil die haben das wirklich sehr interessant gemacht. Vor allem in der so sind ja immer intensiv im Pressing und so und gut organisiert, aber in dem Spiel war es sehr, sehr auffällig, wie anpassungsfähig und flexibel sie waren in ihren Positionen, weil Hoffenheim ja auch viel gemacht, versucht hat mit Bewegungen, Innenverteidiger mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen enger, Sechser haben sich viel bewegt, die vorderen drei sowieso immer viel, gehen auch viel tief und so und die haben es da immer wieder geschafft, im Angriffspressing vor allem richtig gute Strukturen zu finden, um so sehr kompakt zu bleiben und trotzdem in alle Richtungen schnell Zugriff zu haben, hatten so grundsätzlich meistens so eine 2-1-3-Staffelung, aber dann hat immer mal wieder Flügel ein bisschen höher, so als zweiter Stürmer hochgeschoben oder einer Sechser hat hochgeschoben, die Abwehr auch immer nicht einfach so als Viererkette flach hinten drin, sondern immer schon mal ein bisschen zum Gegner orientiert, dabei aber auch nie in so starre Manndeckungen, wo man dann irgendwie in Löcher, wo man dann Löcher öffnet oder rausgezogen wird, sondern immer eine gute Grundkompaktheit dabei bewahrt. Das war wirklich sehr, sehr gut anzusehen und Hoffenheim hat gegen diese sehr häufig sehr guten Strukturen sich auch nicht dazu hinreißen lassen, dann zu sagen, naja gut, dann hauen wir den Ball halt einfach drüber, kommen wir eh nicht durch, sondern haben immer wieder versucht reinzuspielen, haben immer wieder versucht, das mit kleinen Ablagen aufzulösen, haben versucht, die Sechser zu finden, haben, sobald ein Innenverteidiger ein bisschen Raum hatte, den Innenverteidiger auch eingebunden und ihn andribbeln lassen und ihm Passoptionen geboten, diagonal, vertikal, haben immer wieder diese Flügelraute gehabt mit Halbverteidiger, Flügelläufer, Sechser und dann dem Zehner oder wie man das nennt, Außenstürmer Zehner, der sich noch mit einbindet und hat versucht, das irgendwie auszuspielen mit Bewegungen, auch kurze Dribblings immer eingestreut und so und hat wirklich gut dagegen gehalten und auch immer mal wieder es geschafft, dann in dieser sehr, sehr gut strukturierten Freiburger Mannschaft immer mal wieder kleine Räume sich zu erspielen und dann auch von da auch immer mal wieder Angriffe zu starten. Das erste Tor war ja auch fantastisch, dann direkt außen durch mit dem ersten Kontakt. Meine Reaktion war so, what? Weil das so aus Nichts kam, einfach so,
ja, gut, mit zwei aber ein Kontakten klassischer die ganze. Kramaric, oder? Da hast du direkt gesehen, was André Kramaric einfach Hoffenheim bietet, wenn er spielen kann.
Ja, aber auch toller Lauf von Raum, dass er für so einen Pass direkt zur Verfügung ist. Wie geht in der Situation? Also es kommt ein Pass vom Innenverteidiger auf den Stürmer und der Außenverteidiger geht einfach mal auf Scheiß sozusagen, geht er einfach mal tief. Vielleicht steckt er den ja mit dem ersten Kontakt per Außenriss direkt durch. So. Da machen auch nicht so viele. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, zu schauen, was Freiburg da für Aufgaben stellt und wie Hoffenheim versucht, die zu lösen.
Ja, und man hat auch gesehen, wie Freiburg reagieren musste. Also Freiburg begann mit einer Viererkette, dann irgendwann hat sich Höfler fallen lassen und zur Dreierkette aufgebaut. Ich glaube, weil man mit dem Dreieranlaufen von Hoffenheim, als sie es noch schmaler gemacht haben, also Bebu, Dabur und Kramaric, haben eben einfach, sind angelaufen und dann hast du eben eine personelle Gleichzahl hergestellt. Dann hat in der Verletzungsunterbrechung Streich auf Dreierkette umgestellt, hat es dann auch durch einen Wechsel in der Halbzeit, da kam dann Gulde für Demirovic, hat er es quasi auch noch personell besser hinbekommen. Dann hat sich aber trotzdem Höfler hin und wieder noch fallen lassen. Also manchmal hatten sie quasi eine aufgefüllte Dreierkette im Aufbau, also dann eine Viererkette wieder, aber die Außenverteidiger waren vorgerückt. Es war schon interessant aus diesem Aspekt her, aber ich finde, dass das, obwohl Freiburg das in seiner Freiburg-artigen Art und Weise professionell gespielt hat, waren sie mir zu passiv und zu reaktiv in weiten Teilen, vor allem in der zweiten Hälfte. Und vor allem auch deshalb, weil das ja genau das ist, was Hoffenheim nicht mag. Hoffenheim mag es ja nicht, gestresst zu werden. Und in der zweiten Hälfte, fand ich, hat Hoffenheim viel, viel gechillter geschafft, im Vergleich zu dem, was sonst gegen Freiburg so der Fall ist, ins Angriffsdrittel zu bekommen und eben diese kleinen Räume zu finden, und hat immer wieder mit Samaseko, Akpobuma den Flügel überladen. Ich finde, dass auch Raum und Kramaric, also der rechte Flügel von Freiburg, war auch ein Problem mit Kübler und Schade. Und da war mir Freiburg mir persönlich zu passiv.
Ich fand, meine Kritik wäre es, also ja, zweite Halbzeit, konnten sie die Intensität nicht so aufrechterhalten, die sie dann in der Anfangsphase hatten, die sehr schön war. Ich weiß nicht, ob das auch der Gedanke war, dass sie gemerkt haben aus Ballbesitz und so und in diesen hohen Situationen haben nicht so die Balleroberung und kommen auch nicht so ins Ballbesitzspiel rein, dass sie aus einer tieferen Position vielleicht ein, zweimal mehr in ein bisschen schnellere Konter reinkommen. Gerade gegen die Dreierkette, die dann aufgerückt ist, dass man hinter die Innenverteidiger kommt. Könnte sein. Aber meine Hauptkritik wäre jetzt gewesen, dass mir das Aufbauspiel von denen nicht so gefallen hat. Also ich finde, das hätte man besser machen können. Hatten wir wieder genau das, was ich schon bei Leverkusen und Frankfurt gesagt habe, das 3-4-3, was eigentlich in der Mitte eine Unterzahl hat, in die man aber schlecht reinkommt. Und Freiburg hat es da nicht so gut gemacht, finde ich, da reinzukommen. Sondern haben sich dann häufig durch relativ einfaches Anlaufen dazu verleiten lassen, direkt irgendwie vertikal zu spielen, in eine Situation, wo sie keinen Vorteil hatten, sind nicht in die Zirkulationen reingekommen, in den meisten Situationen haben es ganz gut vertikal gespielt, aber haben es meines Erachtens zu vertikal gespielt, um Hoffenheim auf eine Weise zu bespielen, die dann wirklich ein Vorteil für Freiburg ist, was dann auch richtig Sinn macht.
Das musst du mir nochmal kurz erklären. Also es geht quasi darum, in den Sechserraum von Hoffenheim reinzukommen, weil man...
Ja, oder auf die Zehn, also je nachdem, wie sie es verteidigen. Aber du hast ja 3-4 Spieler im Zentrum und die sind tendenziell vor und hinter den Sechsern. Und die sind aber dadurch, dass Hoffenheim noch 3 Spieler davor aufgereiht hat, ist halt relativ schwer, Pässe auf die zu finden. Mhm. Und dementsprechend ist meines Erachtens der Way to go dagegen, dass man halt erstmal versucht, in die Zirkulation reinzukommen, vielleicht auch mit einer bisschen flacheren Viererkette, wie auch immer, hängt davon ab, wie Hoffenheim dann rausschiebt, aber dass man ganz gut in die Zirkulation reinkommt, links, rechts, und dann schaut, wann finden wir mal einen Winkel, um einen dieser zentralen Spieler anzuspielen, oder dass man auf einem der Sechser eine Überzahl erzeugt, dass vielleicht ein Zehner zurückfällt oder ein Flügelspieler in die Mitte kommt, dass man auf dem Sechser eine 2-gegen-1 Situation hat und dann das über eine Ablage ausspielt oder den Sechser dadurch bindet und den anderen Spieler dadurch freizieht oder so. Und du musst eigentlich immer, finde ich, den zentralen Streifen, also du stehst ja erstmal 2-gegen-1 gegen den Mittelstürmer. Und wenn du den Streifen halbwegs unter Kontrolle hast, dann müssen die Flügelstürmer von Hoffenheim reagieren. Mhm. Und wenn die Mitte zumachen müssen, dann kann man relativ vernünftig in die Breite zirkulieren. Und dann wird entweder, wenn der Hoffenheimer Außenverteidiger dann weit raus verteidigt, kann man eventuell einen Flügel durchspielen. Oder noch besser, man kann dann wieder einen Rückpass reinkommen, nochmal auf die andere Seite kommen und findet dann irgendwann diagonale Winkel ins Mittelfeldzentrum. Und das funktioniert halt nicht, wenn man einfach, okay, ich werde angelaufen, ich gucke, wo es vorne eine Passoption fehlt, versuche irgendwie den Ball hinzubringen, und dann spielt man immer wieder in Situationen rein, in die man nicht unbedingt reinspielen will und wo der Gegner dann auch schon hingeschoben hat und dann ganz gute Position hat, um dann in diesen ersten Vertikalpass rein zu verteidigen.
Ja.
So ist Hoffenheim relativ einfach dann in Zweikämpfe gekommen im Mittelfeld.
Das stimmt. Von 12 Tackling-Versuchen 11 erfolgreich, gab nur ein erfolgreiches Dribbling für den SC. Das hatte, glaube ich, damit zu tun, dass es oft so geschlossene Stellungen waren mit Rücken zum Tor oder nur so halb offen, wo es dann eigentlich einfacher war für den Hoffenheimer, wenn er einfach dran war am Mann, da dann mit dem ersten Kontakt schon den Ball abzunehmen oder irgendwie abzudrängen. Da ging dann sehr wenig für Freiburg.
Genau, das ist so das die typische Sache, die passiert, wenn man zu früh oder zu ungeduldig irgendwie nach vorne spielt. Mhm.
Und auf der anderen Seite, Paul, haben wir mit David Raum einen Spieler, der nach diesem Spiel überragt, weil er hat ein Tor gemacht und eins hat er vorbereitet. Seine Ecke war es, die Chris Richards ins Tor geköpft hat, hatte viele gute Aktionen. Den wirst du ja auch noch ein bisschen im Blick gehabt haben. Den müsstest du ja auch in der zweiten Liga noch erlebt haben, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Wie hat dir David Raum und auch sonst Hoffenheim gefallen?
Naja, seine Durchbruchssaison, ne, beziehungsweise letzte Saison, die Aufstiegssaison, da war er ja zum Glück schon in der ersten Liga, ne, aber klar, natürlich verfolgt, beim 1-0, ne, bekommt er viel Platz, macht er gut, wie ihr schon gesagt habt, grundsätzlich fand ich das extrem spannend, es ist ein führter Eigengewächs, er hat jetzt nicht diese typische 0815, ne, Entwicklung genommen, er ist ja immerhin auch schon jetzt 23, natürlich noch entwicklungsfähig so gesehen, aber es war jetzt nicht so, dass der mit 18 schon irgendwie, ne, auf der Matte stand und man wusste, das ist ein zukünftiger Bundesligaspieler. Natürlich, ne, Jugendnationalmannschaften immer dabei, aber ich fand, er hat dann durch seine, ja, Positionierung als Linksverteidiger, er hat früher lange links außen gespielt, wenn ich mich nicht irre, dass ihm das dann nochmal, irgendwie anscheinend nochmal einen guten Schub gegeben hat, ne, dass er dort dann entweder auf der Rolle linker Verteidiger oder wie er es jetzt dann halt häufiger auch mal spielt, ne, auf der, dass er die linke Seite sozusagen in der Fünfer- bzw. Dreierkette beackert. Schon ganz spannend, ne, dass da dann die richtige Rolle für den Spieler auch gefunden wurde. Was mir gerade noch einfällt, weil Martin eben darüber gesprochen hatte, über die taktischen Aspekte des Spiels. Ich habe mir das alles an der Taktiktafel live mitgeschrieben und mir ist dabei noch aufgefallen, dass in der 60. Minute ja der Elfmeter gehalten wird, dass Freiburg sogar in Führung gehen kann. Das kann man dann auch mal sehen, wie schnell das dann gehen kann, auch wenn vielleicht nicht alles richtig läuft, wenn nicht alles glatt läuft, wenn Hoffenheim vielleicht sogar Vorteile hat, das hätte Freiburg in Führung gehen können. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass es dann anders laufen kann.
Ja, war unterm Strich auch, glaube ich, ein einigermaßen ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, es gab Phasen, wo Freiburg ein bisschen mehr Präsenz hat. Es gab Phasen, wo Hoffenheim da besser reingekommen ist. War ein sehr, sehr lebendiges Spiel, was durch viele unterschiedliche, taktische Phasen ging, aber dann auch innerhalb dieser Phasen halt sehr flexibel war. Würde mich da jetzt nicht festlegen, dass eine Mannschaft da das dominiert hat, sondern ja. Deswegen fand ich es auch so gut, gerade in der Anfangsphase, weil was ich gesagt habe, ne, Freiburg stellt die Aufgaben sehr gut und Hoffenheim versucht es zu lösen, haben sie ja auch nicht immer perfekt geschafft. Also haben sie selten perfekt geschafft. Mhm. Wenn man es perfekt schafft, macht man meistens ein Tor.
Ja. Also ich fand Hoffenheim schon stärker, muss ich sagen. Aber das ist ja dann auch subjektiv. Aber kleiner Funfact noch zum gehaltenen Strafstoß von Oliver Baumann. 4 der letzten 6 Strafstöße hat Oliver Baumann gehalten. Sehr, sehr gute Quote. Auch nicht perfekt geschossen von Vincenzo Grifo, aber dennoch muss man das, glaube ich, lobend hervorheben, denn wir sprechen ja hier über den Tabellenvierten nach diesem Spieltag, der jetzt dann eben wo spielt, liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, in Leverkusen, hatte ich euch vor 10 Minuten erzählt. Danach geht's noch gegen Borussia Mönchengladbach für die Hoffenheimer, die jetzt eine richtig gute Phase haben. Die haben die letzten 4 Spiele gewonnen, zum Teil sehr deutlich, das 6:3 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, daran könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Also für Hoffenheim läuft es gerade. Für den SC aus Freiburg, für den es ja eigentlich auch zu laufen schien mit diesem 6:0 in Gladbach, für die geht es jetzt weiter an der Alten Försterei beim 1. FC Union, bevor man dann ebenfalls gegen Leverkusen spielen darf. Und Union ist gerade ein Tabellennachbar von Freiburg, die auf Rang 5 rutschen mit 25 Punkten. Union ist 6. und Leverkusen, der Gegner vor der Winterpause, ist 3. Es geht also anspruchsvoll weiter für den SC Freiburg. Dann haben wir einen neuen Trainer in der Bundesliga Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie ihr beide dessen erstes Spiel einschätzt, also einen neuen alten Trainer. Domenico Tedesco steht jetzt an der Seitenlinie bei RB Leipzig und durfte mit ansehen, wie seine Mannschaft dafür verantwortlich ist, dass Borussia Mönchengladbach, der Gegner, seine Gegentore 11, 12, 13 und 14 aus den letzten drei Spielen kassiert und es hätten noch deutlich mehr werden können. Guardiol, Silva, Nkunku und Henrichs treffen bei der Premiere von Tedesco als neuem Coach. Benze Baini kann das Spiel in der 88. Minute zwar noch kurz mit seinem 1:2 spannend machen, aber so wirklich wäre ein Punktgewinn auch nicht verdient gewesen. Paul, du darfst gerne mal anfangen. Wie hat dir denn Leipzig gefallen und was zur Hölle ist da in Gladbach los? Du darfst jetzt raussuchen, welche Frage du beantworten möchtest.
Sehr gut. Zunächst mal bin ich froh, dass sich André Silva noch um den verdienten Schlaf doch nicht gebracht hat, nach seiner vergebenen Chance, ne, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, letztendlich war ich gespannt, was Tedesco aus Leipzig macht. Wenn man mal guckt, so bei seinen Profitationen jetzt bei Aue und damals bei Schalke, hat er die Teams ja schon verhältnismäßig schnell auch in die Erfolgsspur geführt. Das fand ich vor allen Dingen damals bei Aue total beeindruckend im Nachhinein. Standardqualität, klar, sowohl unter Tedesco als auch generell Leipzig an sich in der Saison schon. Das hat jetzt nicht verwundert, dass Guardiol dann auch zum Beispiel das 1:0 dann macht. Mir hat Angelinho sehr gut gefallen. Das hat mich so ein bisschen an den Angelinho aus, von vor ungefähr einem Jahr erinnert, ne, der Inform Angelinho. Spielfreudiger Auftritt, mit einem Lächeln übers Feld gelaufen, guten Impact im Spiel gehabt. Und dann lass mich kurz in die Gladbacher Gesichter schauen, beziehungsweise in die Gladbacher Form. Ja, muss man sagen, ne, dass sie momentan eben ein Aufbaugegner sind. Ich glaube, da hat Jan Sommer hatte die letzten Spiele noch in Malform, jetzt gegen Leipzig auch noch ein, zwei Mal gut gerettet, aber auch mit Wacklern. Ich stelle mir dann halt immer so die Frage, qualitativ, wenn du dir die Mannschaft anguckst, ist das alles sehr gut? Da frage ich mich dann auch ein, Neuhaus sitzt eben auf der Bank, Nationalspieler, der hatte auch schon echt gute Phasen, da sieht man dann halt mal, was vielleicht schlechte Form, schlechte Gesamtkonstellation irgendwie im Kader ausmachen kann. Aber da bin ich jetzt gleich mal auf Martins Erkenntnisse auch gespannt.
Also ich fand in erster Linie Leipzig sehr, sehr gut in dem Spiel. Ich fand Gladbach ein bisschen schwer zu bewerten in der Leistung, weil so finde ich, die haben schon viele Sachen richtig und gut gemacht, aber dann so immer so entscheidend nicht gut genug und dann ist es ihnen auf die Füße gefallen. Das ist ja so, wenn man aktiv, proaktiv Fußball spielen will, wie auch immer, ist es dann häufig so, dass man ein Stück weit ein Risiko eingeht und wenn man es optimal ausspielt, dann zahlt sich das Risiko aus und wenn man dann irgendwann auf dem Weg dahin einen Fehler macht, also zum Beispiel hoch ins Pressing geht, aber dann einmal entscheidend nicht vernünftig ins Zweikampf geht oder durchs Zentrum aufbauen will, aber dann einen blöden Pass irgendwie noch drin hat, nachdem man vielleicht auch ein paar gute Pässe aneinandergereiht hat, dann lohnt sich das Risiko dann häufig nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel dafür gewesen, dass Gladbach in vielen Sachen versucht hat, aktiv zu sein und Risiko zu nehmen und dann zu häufig in entscheidenden Situationen das nicht hingekriegt hat. Viele im Umschaltspiel häufig so gerade so keinen Zugriff gekriegt, Leipzig dann mit vielen guten Einzelaktionen sich gelöst, viele kleine Dribblings gehabt, im Aufbauspiel häufig in die Mitte gespielt und dann aber dann doch in der Enge von Leipzig ein bisschen hängen geblieben, im Pressing versucht extrem kompakt zu sein, aber dann doch nicht rangekommen so, Leipzig hat es dann häufig doch aufgelöst bekommen, und es ist immer so, über das ganze Spiel hinweg immer so ein Schritt zu spät und so ein Pass zu schlecht sozusagen. Deswegen, ich fand es eigentlich gerade in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr hohes Niveau, fand ich. Vor allem, ich fand es extrem cool anzuschauen, dass halt beide Mannschaften versuchen, sehr aktiv zu spielen, gerade ein sehr aktives Pressing zu haben, sind sehr kompakt im Pressing und beide versuchen aber auch gegenseitig diese Kompaktheit zu bespielen und durch die Kompaktheit durchzuspielen und haben beide direkt eine ganze Reihe von Spielern, die hervorragend darin sind, sich durch die Enge auch durchzuspielen. Das fand ich sehr, 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 sehr schön anzuschauen. Und Leipzig hat es halt noch durch die Bank weg alle Sachen so noch ein bisschen besser gemacht. Ich fand, wahrscheinlich hätte Gladbach einfach ein bisschen mehr auf Spielkontrolle gehen können, weil Leipzig hat nicht so aggressiv angelaufen, wie man das bei denen schon häufig kennt. Da hat man schon ein bisschen Tedesco-Einfluss gemerkt, die fünf da in der Mitte mit Forsberg als Mittelpunkt in so einem Quadrat, die haben sehr, sehr positionstreu, sehr, sehr kompakt agiert. Was heißt, es ist relativ schwer reinzuspielen und durchzuspielen, aber es ist ein bisschen einfacher, außen rum zu spielen und einfach mal in die Ballzirkulation zu kommen. Und da war Gladbach so ein bisschen überambitioniert und haben dann immer mal wieder ein bisschen zu früh versucht, ja, hier Embolo, der macht das schon irgendwie über einen Klatschpass da oder dreht sich da rum, und haben es dann auch häufig in der Auslösung, so mit den ersten zwei, drei Pässen ins Zentrum oder den auslösenden Aktionen dann ganz gut gemacht, aber dann ist Leipzig hat sich dann in dieser Kompaktheit ein Stückchen zurückgezogen und dann ist Gladbach doch hängen geblieben in dieser Kompaktheit. Dann war das Gegenpressing von Gladbach, glaube ich, das größte Problem. Da haben sie zu wenig nach vorne verteidigt. Ist nicht so, dass sie kein Gegenpressing gespielt haben. Sie haben es schon versucht, aber nicht in der Aggressivität und Intensität, wie man es machen kann. Und da ist Leipzig halt immer wieder aus dieser selbstgeschaffenen Enge dann wieder gut rausgekommen. Waren extrem gut darin, ganz schnell die Stürmer zu finden. Hatten dann Nkunku unter anderem, der meines Erachtens absolut überragend war. Brutales Spiel einfach. Ich fand, der hat der Gladbach gefühlt aus alleine auch auseinandergenommen. Und wenn die Mannschaft dahinter gut funktioniert und man dann auch relativ viel Bälle in den Fuß kriegt, dann ist das halt nochmal effektiver. Von daher schon einfach zwar eine hohe und eine verdiente Niederlage, aber schon auf hohem Niveau, finde ich.
Es wundert mich ehrlich gesagt, dass Gladbach bei dir so gut wegkommt. Ich kann schon alles nachvollziehen, aber viele Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, hätte ich als Kritikpunkt genommen. Also eben zum Beispiel dieses in die Zentrale reinspielen und da dann den Ball verlieren und keinerlei Zugriff haben. Also das ist zum Beispiel Lars Stindl in den ersten 15 Minuten zweimal passiert. Und da war gar nicht nur er dran schuld, sondern der Pass war eben auch schon, das war genau der Pass, den Leipzig in der Situation wollte. Und dann kannst du ihn trotzdem spielen, wenn du ihn nicht verlierst, aber er wurde verloren. Und dann aber halt das Problem, dass Leipzig in jeder Umschaltsituation aufdrehen konnte und das ausspielen konnte. Und dann haben die das natürlich auch sehr, sehr gut gemacht. Also Nkunku fand ich auch überragend in diesen Aktionen. Aber ich finde, Gladbach hat da Leipzig auch wirklich das gegeben, was Leipzig sehr gut kann, nämlich Umschaltsituationen ausspielen, vertikal spielen. Im Grunde gab es kaum Angriffe, wo mehr als drei Leipziger beteiligt waren, weil mehr brauchten sie nicht, weil sie eigentlich permanent gefühlt zumindest gegen eine Restverteidigung gespielt haben, gar nicht gegen eine richtige Verteidigung. Und dann darfst du das denen doch nicht so anbieten.
Ja, das waren ja auch die beiden Sachen, die ich kritisiert habe. Fehlendes Gegenpressing und dann zu viel in diese Enge reingespielt. Aber es waren auch gute Aktionen von Gladbach dabei. Ne? Also es ist nicht so, dass sie jedes Mal hängen geblieben sind. Und dann war es halt auch so, dass Leipzig das einfach wahnsinnig gut gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass die Restverteidigung nicht da war, dass Gladbach nicht versucht hat, ins Gegenpressing zu kommen, sondern es waren auch einfach sehr viele Situationen, wo sich Leipzig dann einfach extrem gut durchsetzt. Wo man dann ab irgendeinem Zeitpunkt vielleicht auch sagen kann, naja, müssen wir vielleicht mal unseren Ansatzpunkt hier ein bisschen verändern und aufhören, permanent einfach in die Enge zu spielen und auf Gegenpressing zu hoffen und ein bisschen mehr in Ballzirkulation reinzugehen. Das wäre sicherlich schlau gewesen, ja. Aber ansehnlich war es trotzdem. Waren halt viele so Risikosituationen. Du bist halt immer, wenn du in die Breite spielst, dann passiert halt wenig. Dann passiert für dich wenig und dann passiert für den Gegner wenig. Wenn du ins Zentrum spielst, dann, wenn es klappt, ist es gut für dich. Wenn es nicht klappt, ist es schlecht für dich. Da passiert halt viel. Und insofern ist es halt ein
Ich meine, aus neutraler Sicht finde ich das ja völlig okay. Ja, ich meine, Leipzig kann das irgendwie 6-1 gewinnen oder so, weil Jan Sommer mit Ausnahme des einen größeren Bockes hat er ja sehr, sehr gut gespielt. Aber wenn du halt aus Spielen kommst von einem 1-4 im Derby gegen Köln und einem 0-6 zu Hause gegen Freiburg, dann willst du ja vielleicht jetzt gar nicht das 5-4 in Leipzig erzwingen, sondern eigentlich wirst du doch erstmal wieder so ein bisschen eine Stabilität hinbekommen. Und ich finde, das ist ja noch so ein Faktor, der ist schwer einzupreisen, aber das hast du ja auch gesehen, dass das auch so ein psychologisches Moment hatte. Also es gab einen Moment, als Benzibaini das 1-2 macht, in der 88. Minute, sah es ganz kurz so aus, als könnte hier vielleicht noch irgendwas gehen. Aber dann allein, wie man sich dann die Konter gefangen hat zum 1-3 und 1-4, das ist okay, weil du musst natürlich alles aufs Ganze setzen und dann kann man auch mal so einen Konter fangen. Aber das war, ich fand das niederschmetternd aus Gladbacher Sicht, auch mit Blick auf die letzten Ergebnisse.
Ja, gut. Ich habe da emotional keine Aktie dran, von daher Mann. Ist mir das egal. Ich freue mich, wenn ein Tor fällt. Ich glaube, es ist ein interessanter Faktor, was passiert, wenn man versucht, selbstbewusst zu spielen, während man eigentlich nicht selbstbewusst ist. Dann macht man Entscheidungen, weil man denkt, man müsste die machen, weil das ist jetzt quasi, wir wollen ja mutig spielen, deswegen machen wir jetzt mutige Sachen, anstatt das Schlaue zu machen. Was man eigentlich, wenn man selbstbewusst spielt, macht man einfach konstant das Schlauste. Und wenn man nicht mehr selbstbewusst ist, dann ist die Entscheidungsfindung verzerrt, weil man dann so gegen die eigene Emotion anspielt. Dann macht man entweder, sagt man Sachen, ich mach was Riskantes nicht, weil ich spiele jetzt erstmal auf Nummer sicher, um mir mein Selbstbewusstsein zurückzuholen. Das ist falsch, weil dann macht man irgendeinen Quatsch. Oder man macht genau das Umgekehrte und sagt, ne, ich will es vermeiden, wir wollen jetzt nicht auf Nummer sicher spielen, nur weil wir verunsichert sind. Und dann spielt man künstlich riskant. Und das war vielleicht das so ein bisschen, was Gladbach passiert ist, dass sie Bälle vorne reingespielt haben, weil sie gesagt haben, ne, wir müssen uns jetzt, es läuft jetzt gerade so schlecht, wir wollen weiter nach vorne spielen, wir wollen mutiger gehen, wir wollen uns ins Spiel zurückkämpfen und so weiter. Und dann haben sie nicht dann auch nach dem frühen Gegentor am Anfang direkt, haben sie dann nicht die Ruhe und werden ungeduldig und machen dann Entscheidungen, die sie wahrscheinlich, wenn es normal laufen würde für sie, wenn sie die letzten drei Spiele gewonnen hätten, wahrscheinlich schlauer getroffen hätten.
Genau, das halte ich für einen sehr spannenden Aspekt, wie du schon sagst. Ne? Wenn man jetzt guckt, klar, 6-0 gegen Freiburg, 1-4 gegen Köln. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte sich vermutlich niemand beschwert, dass Gladbach kurz vor Schluss 1-2 in Leipzig hinten liegt. Ne? Aber klar, da spielt das dann natürlich auch mit rein, wenn du eben in dieser Lage bist.
Ja, ich weiß es nicht. Also, weil es war halt kein 1-2, es war halt ein 1-4 eigentlich. Nur Leipzig ist an Jan Sommer gescheitert. Und ich fand, es gab schon so Aktionen, also vielleicht achte ich da jetzt auch gerade mehr drauf, weil ich für den Mainzer Keller immer wieder nach so Belegsszenen suche, wo ich mir denke, ach guck mal, an diesem Video könnte man jetzt etwas zeigen, was da schiefgegangen ist. Aber ich habe mir zum Beispiel so ein paar Szenen aufgeschrieben, wie in der 53. Minute, da spielt Benze Baini völlig lustlos aus der Abwehrkette heraus einen ganz schlimmen Fehlpass, der einfach schwer zu verarbeiten ist und regt sich dann darüber auf, dass Jonas Hofmann diesen Ball nicht richtig verarbeitet. Nee, war dann gar nicht mehr Jonas Hofmann, da konnte da ja schon nicht mehr spielen. Oder das war kurz davor, genau. Und das ist natürlich so eine kleine Szene und man darf das auch nicht überbewerten, vielleicht neige ich dann da auch dazu, aber ich hatte schon viele solche Momente, wo eben einzelne Spieler auch gar nicht übereifrig waren, sondern ich fand fast so, es waren viele Individuen auf dem Platz. Und aber nicht im guten Sinne, also weil bei Leipzig waren auch Individuen auf dem Platz, Angelinho, Nkunku, Silva, die haben auch manchmal so ihr eigenes Spiel gespielt, aber die haben das im Guten gemacht und bei Gladbach fand ich es im Schlechten. Und das ist, glaube ich, dann schon eher ein Problem.
Ja, ich glaube, es ist auch, Gladbach war natürlich jetzt in den letzten Jahren auch eine Mannschaft, die sich häufig, wenn es schlecht lief, gerade über sowas auch rausziehen konnte, die dann auch gegen eine Mannschaft wie Inter Mailand oder so, dann einfach mal in wahnsinnig präzisen Konter fährt, wo der vertikale Pass perfekt ist, die Ablage perfekt ist, der tiefe Pass perfekt ist, und die dann sich mit so Spielern wie Mbolo und Player und Thuram und Neuhaus und dann Stindl mit seinen Ablagen immer wieder auch in Offensivsituationen entscheidend durchsetzen können und die auch dadurch ihre Stabilität holen. Die waren jetzt in den letzten Jahren häufig nicht eine Mannschaft, die so konstant dominant war oder die defensiv so die Wahnsinnsstabilität hatte, sondern es war immer eine Mannschaft, die so defensiv okay war und dann aber offensiv einfach sehr, sehr häufig Durchschlagskraft erzeugen konnte und sehr häufig auch schwere Situationen gegen gutes Pressing und so spielerisch auflösen konnte. Wenn das deine Teamidentität ist und das dir die Stabilität gibt, dass du halt gute Offensivaktionen aus allen Situationen so erzeugen kannst, dann ist es natürlich, ist es erstens schwer, darauf zu verzichten so und auf Sicherheit zu spielen. Und zum anderen ist es natürlich umso frustrierender, wenn das plötzlich wegfällt. Wenn sowas, wenn man so einen Pass spielt und der dann plötzlich nicht mehr geht, sondern wenn der dann verloren wird. Und wenn man schon das ganze Spiel das Gefühl hat, wir versuchen immer diese Sachen zu machen, die wir eigentlich gut können, aber wir scheitern einfach dabei zu oft. So. Das ist natürlich ein extremer Frustmoment, weil man dann einfach, man kann seine Stärken plötzlich nicht mehr nutzen. Und da ist es schwer rauszukommen, glaube ich, auch psychologisch. Aber auch taktisch. Hm. Weil man dann auf einmal theoretisch was spielen müsste, was man nicht so gut kann.
Ja, und dafür war dann eben auch der Gegner an dem Tag einfach zu stark. Also Leimer ist mir auch noch aufgefallen, der hatte viele Balleroberungen im Zentrum. Silva in Kunku habe ich schon genannt. Angelinho hat Pau schon genannt. Also da waren viele Dinge bei Leipzig jetzt wieder besser als in den letzten Spielen. Für Raba geht es jetzt noch weiter gegen den Tabellen 16. Augsburg auswärts und dann gegen den Tabellen 17. zu Hause. Das ist Arminia Bielefeld. Für die Gladbacher, die auf Rang 13 verbleiben mit 18 Punkten. Für die Gladbacher geht es jetzt dann weiter. Weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann bei der TSG aus Hoffenheim. Das erste Spiel der Rückrunde wird dann bei den Bayern stattfinden, also in Gladbach. Definitiv auch gerade so manches Thema gerade aktuell. Dann ist etwas Historisches passiert an diesem 15. Bundesligaspieltag der Männer, und zwar der erste Bundesliga-Heimsieg in der Geschichte der Spielvereinigung Greuther Fürth. Gegen den ersten FC Union Berlin erzielt Havard Nielsen den goldenen Treffer nach einer Ecke in der 55. Minute. Danach hat Union Chancen, aber bekommt keine davon im Tor unter. Und so kommt es eben dann zu diesem Dreier, dem ersten Sieg auch in dieser Saison. Damit springt das Fürther Punktekonto von einem Punkt auf 4 Punkte hoch. Paul, ja, wie ist dieser Sieg deiner Meinung nach gelungen?
Die Fürther sind uns jetzt auf den Fersen, wenn man sich das tabellenmäßig anguckt. Ne? Nein, freut mich natürlich erstmal grundsätzlich für den Verein. Ne? Ersten Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte. Ich habe es gar nicht so richtig auf dem Schirm gerade, aber wenn ich jetzt auch schon wieder gucke, Eckentor beziehungsweise nach einer Ecke Nielsen, haben wir verhältnismäßig viele Standardtore dieses Wochenende. Zumindest auch nach Ecken explizit. Wenn ich jetzt nochmal an Hoffenheim-Freiburg zum Beispiel zurückdenke, an Frankfurt, ganz spannend, dass dann auch noch das Tor so fällt. Ja, gut, klar, ne, bei Fürth, wir haben jetzt gerade eben über die mentale Verfassung von Borussia Mönchengladbach geredet. Ich glaube, da können wir auch noch näher drauf eingehen, wie sich die Fürther wohl gefühlt haben. Erwartungshaltung ist natürlich das eine, aber ich glaube, niemand hätte auch von denen nur erahnt, dass sie nach 14 Spieltagen nur einen Punkt haben. Von daher, ja, mit Sicherheit auch ganz wichtig für den Kopf, ganz wertvoll, da eben jetzt mal ein anderes Zeichen gesetzt zu haben, ganz egal, wie realistisch oder wie nah man jetzt noch irgendwie an Platz 16 dran ist, sondern einfach erstmal auch für den Kopf dieser Mannschaft, ne? Das schwirrt ja sonst auch immer die ganze Zeit da oben herum.
Das glaube ich allerdings auch, dass man auch endlich mal andere Fragen beantworten kann nach dem Spiel. Taktisch gesehen, Martin, fand ich es interessant, mal wieder ein sehr kompaktes, also schmales 4-3-3 zu sehen, weil man das, also haben wir an dem Spieltag lustigerweise häufiger gesehen. Ich glaube, bei Hoffenheim war das zwischenzeitlich auch so. Aber das hätte doch eigentlich über den Flügel ganz gut bespielt werden können. Ist das nicht dann so das, wo man das attackieren kann?
Zentrumskontrolle. Da haben wir es wieder, da haben wir es wieder. Und die Goldstandard Superfrage, die dir niemand beantworten kann in der Welt: Warum spielt eigentlich keiner 4-3-2-1? Weil das war ja schon, ich würde es fast als ein 4-3-2-1 nennen, weil es war schon sehr nah dran. Mhm. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich vom Trainer so geplant war. Die Flügel hatten wenig mit Flügeln zu tun, sondern waren eigentlich schon die ganze Zeit so in der Mitte. Und der Tannenbaum, so ungefähr das einzige System, was einen Spitznamen hat, ist auch so ungefähr das einzige System, was nie von irgendjemandem gespielt wird, aber immer wenn es gespielt wird, funktioniert super. Und trotzdem spielt es niemand. Das ist super skurril eigentlich, weil es ist halt so ein komisches System, weil du hast irgendwie gefühlt keine Tiefe und keine Breite, du hast aber haufenweise Optionen, Tiefe und Breite zu besetzen, aus diesen zentralen Positionen heraus, und hast dann erstmal standardmäßig das Zentrum total dicht. Ja, warum haben sie es nicht über den Flügel aufgemacht? Weil das schwieriger ist, über den Flügel aufzumachen, wenn man gar nicht erst ins Zentrum kommt, weil der Gegner dann einfach das Zentrum versperrt und dann relativ einfach nach außen schieben kann. Mhm. Und dann mit diesen beiden Halbraumspielern, quasi dem Achter und dem Flügelstürmer, der da eng ist, auch direkt dann drei Spieler in der Breite hat und den Flügel dann verteidigen kann. Meistens sind erfolgreiche Flügelangriffe entstehen nicht dadurch, dass der Flügel schon in der Grundstellung offen ist, sondern dass man den Gegner in die Mitte zieht, damit die Seite auf oder auf eine Seite zieht und dann auf die andere Seite kommt. Und das ist gegen dieses enge 4-3-3 oder dieses 4-3-2-1 unheimlich schwer, weil so viele, also in die Mitte zu kommen ist unheimlich schwer, weil da so viele Spieler stehen. Und wenn man einmal eine Seite anspielt, dann nochmal auf die andere Seite zu kommen, schnell und nicht so ganz langsam außenrum, ist auch nicht so einfach, weil da so viele Spieler dazwischen stehen. Zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Das ist echt, echt schwer, ist ein 4-3-2-1 zu spielen. Und ich habe schon viele Spiele gesehen, dafür gemessen daran, wie selten man dieses System sieht, habe ich schon sehr, sehr häufig Spiele gesehen, wo eine total unterlegene Mannschaft damit ein relativ ausgeglichenes Spiel erzeugt. Und ich fand auch, Fürth war auch bei eigenem Ballbesitz, auch wenn sie jetzt nicht großartig was rausgespielt haben, aber sie hatten, waren zumindest präsent. So, Union hatte nicht so wahnsinnig viel Zugriff, hatten keine großartigen Balleroberungen, konnten auch nicht die ganze Zeit irgendwie lange Bälle erzwingen oder so, sondern Fürth war schon auch bei Ballbesitz so einigermaßen im Spiel, weil sie halt komplett das Zentrum kontrolliert haben eigentlich mit den ganzen Spielern, die da rumgerannt sind.
Und sie hatten halt immer kurze Passwege, oder? Kommt das da nicht auch genau mit dazu? Weil sie eben so kompakt standen, konnten sie dann, auch wenn sie mal den Ball hatten, war es jetzt nicht so schwer, ihn von einem zum anderen zu bringen.
Genau, du hast extrem viele Optionen im Zentrum zwischen den Halbräumen. Du kannst da sehr, sehr viele Sachen machen. Und ich glaube, das Hauptproblem, warum wenig Trainer diese Systeme sehen, ist, dass sie nicht so richtig festmachen können, welche von diesen Optionen man da jetzt eigentlich haben will. Es ist so ein bisschen, wenn man das spielt, so, ja, ihr könnt das machen und das 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 auch. Macht einfach mal, glaube ich. es ist nicht so einfach zu sagen, wenn wir 4-3-2-1 spielen, wir wollen es genau so ausspielen. Das ist bei einem 3-5-2, was jetzt Union gespielt hat, ist viel einfacher. Du sagst, okay, da vorne sind die Stürmer, die können Ablagen auf die Achter spielen, dann haben wir Breite über die Flügelläufer. Das heißt, wenn der Gegner die Mitte zumacht, spielen wir einfach auf den Schienenspieler außen und bringen den Ball dann wieder in die Mitte. Und wenn unsere zentralen Mittelfeldspieler zu sind, dann zirkulieren wir über die Dreierkette. Und also es ist sehr klar strukturiert und es ist so klar, wer welche Aufgabe hat. Und im 4-3-2-1 ist das sehr unklar. So, was macht der Achter, was macht der Zehner? Die stehen so halb in der gleichen Position rum. So, Was sind deren Aufgaben?
Ja, erstmal das Zentrum dicht zu machen. Das hat auch wirklich beeindruckend funktioniert. Wenn man sich die Passmap von Union anguckt, dann sieht man, da ist gar kein U des Todes, sondern ein V des Todes, würde ich es fast nennen, weil die Dreierkette bei denen ja auch relativ die. Also das hat Urs Fischer immer wieder reingerufen, dass er wollte, dass die breiter stehen im Aufbau. Haben sie aber gar nicht immer gemacht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, ja, wahrscheinlich ist das auch so Respekt vor dem kompakten Zentrum, was dem einfach gegenübersteht. Dann will man, glaube ich, instinktiv irgendwie die Schnittstellen nicht so aufmachen. Es hat zu sehr, sehr vielen Flanken geführt. Da fange ich ja dann immer schnell an zu leiden. Paul, 38 Flanken hat Union geschossen, 11 davon kamen an. Und vielleicht ist das dann die Erklärung dann auch für dieses Spiel. Klar hatte Union seine Chancen, da waren auch größere mit dabei. Also Avoni köpft kurz vor Ende zum Beispiel relativ freistehend drüber. Aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es war halt vielleicht auch dann ein bisschen eindimensional, wie Union Berlin die Räume, die man dann hatte, bespielt hat und dann ist es halt dann Pech, dass man keine dieser Flanken verwerten kann?
38 handgezählte Flanken, ne? Klar, ein gewisses Mittel, ne? Ist auch typisch Union jetzt, zumindest in den letzten Phasen gewesen, wenn man sich so überlegt. Ich glaube, wir hatten es eben auch angesprochen, Avoni in der 90. Da wird es auch nochmal gefährlich. Davor kommt Behrens einmal zum Kopfball, generell in der Schlussphase ging ja relativ viel dann auch nochmal über Gieselmann über links. Ja, vielleicht muss man da auch einfach festhalten, wenn man 38 Mal zum Flanken kommt, wenn ja 11 davon erfolgreich sind, hast du gesagt, dass es dann ja einfach eben nicht die Effizienz dann vielleicht da war, um dann so ein Spiel eben doch noch zu gewinnen. Ich glaube, so kann man es ganz gut abbinden.
Mhm. Oder vielleicht auch kann man es positiv drehen und auf Fürth drehen. Ich will ja im Rasenfunk nur noch positive Dinge über die Spielvereinigung sagen. Und da ist es in diesem Spiel besonders einfach. Ich fand, dass Griesbeck und Bauer in der Endverteidigung sehr stabil gestanden sind. Auch Christiansen hat mir gefallen. Und ich glaube, der größte Unterschied bei der Spielvereinigung zu eigentlich allen anderen Spielen in dieser Saison war, sie haben wirklich kaum Fehler gemacht. Also ganz, ganz, ganz wenige falsche Entscheidungen getroffen, ganz wenige klare Fehler. Ich kann mich jetzt sogar gerade spontan an gar keinen klaren Fehler erinnern. Und das ist, glaube ich, auch die allerbeste Nachricht, dass Fürth auch in der Lage ist, ein solches Spiel zu spielen in der ersten Liga gegen einen Europapokalteilnehmer. Das war schon sehr, sehr gut und gibt ja dann sicherlich auch Auftrieb für die Zukunft. Martin, gibt es noch was, was du ergänzen möchtest bei der Spielvereinigung, außer den Tannenbaum oder etwas, was dir zur Union noch wichtig wäre?
Ja, zu Fürth. Ich finde es unheimlich schade, dass der Kräuter Fürth-Witz schon so ausgetreten ist, dass man den nicht mehr bringen kann. Weil jetzt führen die schon mal und man kann den Witz nicht machen. Das ist doch scheiße. So.
Okay, ja gut, man kann sagen, Union hat keine Punkte entführt.
Okay, finde ich nicht schlecht.
Ja, dann hättest du auch lachen können, anstatt mich so verhungern zu lassen. Aber gut, vielleicht war das mal eine Metapher auf das Unioner-Aufbauspiel.
So, ja, ist jetzt ja, nicht ja, so, ja, dass ja. man drüber lacht, aber man kann es respektieren.
Ja, okay.
Man kann Daumen hoch.
Man kann schmunzeln.
Ein High Five kriegst du dafür.
Ja. Mitleid High Five will ich jetzt auch nicht haben. Okay, gut, dann lassen wir es halt.
Nicht Mitleid, schon respektvoll.
Also, es war nicht der Nachmittag von Union, dafür war es der von der Spielvereinigung. 4 Punkte hat Fürth jetzt nach diesem Sieg, wird es dann antreten in Dortmund beim Tabellenzweiten und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Gegen den Tabellen-16., wenn ich das so richtig verfolgt habe, hat man eigentlich bei diesem letzten Spiel vor der Winterpause auf den ersten Bundesliga-Heimsieg gehofft. Jetzt kam er dann doch schon früher. Für die Unioner, die auf Rang 6 verbleiben mit 23 Punkten, geht es jetzt dann weiter gegen den SC Freiburg und dann beim VfL aus Bochum. Union Rang 6, 7 Punkte vor dem Relegationsplatz. Das zeigt, wie eng die komplette Tabelle an der Stelle ist, ohne dass ich jetzt den direkten Bezug zwischen Union und der Relegation herstellen möchte. Aber es ist schon sehr, sehr gedrängt in der Liga. Das möchte ich damit sagen. Es gibt eigentlich nur so 2 Orte in dieser Tabelle, wo es einen kleinen Cut in der Tabelle gibt, wo es nicht so gedrängt ist. Das eine ist die Tabellenspitze zwischen Rang 1 und 2 und Rang 2 und 3. Da gibt es einen kleinen Cut. Und leider aus deiner Sicht, Paul, gibt es zwischen Rang 16 und Rang 17 nochmal einen Cut, nämlich 6 Punkte. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass der FC Augsburg sein Spiel gewinnen konnte. Über das wollen wir gleich noch sprechen. Und die Arminia aus Bielefeld aber ihr Spiel verloren hat. Und auf der anderen Seite hat Hertha BSC im 2. Spiel unter Taifun Korkut als Trainer jetzt den 1. Sieg eingefahren. 4 Punkte ist seine bisherige Bilanz. Und für Bielefeld dagegen wird es jetzt immer schwieriger, Mannschaften hinter sich zu lassen, weil immer weniger Mannschaften so wirklich noch in Reichweite sind. Jovetic trifft in der 53. Minute natürlich nach Vorlage von Belfodil. Das ist das neue Celebrity-Couple Berlins. Und Selke macht dann in der 94. Minute mit dem 2:0 den Deckel drauf. Bevor wir gleich länger über die Arminen sprechen, wie hat dir denn die Hertha gefallen?
Ja, Korkut in seinem 2. Spiel hat jetzt 4 Punkte, wie du schon gesagt hast. Erstmal hat er es geschafft, ein neues Sturmduo zu zaubern, ne? Ishak Belfodil und Stefan Jovetic. Das ist, das finde ich auf jeden Fall spannend. Das hätte mir das so jemand erzählt vor der Saison, beziehungsweise vor ein paar Wochen, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also, ne, das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern das fand ich dann auf jeden Fall erstaunlich. Ja, ansonsten, um kurz auf das Spiel einzugehen, dann auch vielleicht ein bisschen aus Hertha-Sicht. Ich glaube, das Niveau generell, das war recht mau. Also wer sich das im Einzelspiel angucken musste, während dann andere spannende Partien in der Bundesliga vonstatten ging, das war schon teilweise echt schwere Kost. Ich meine, klar, wenn man das dann am Ende 2:0 gewinnt, da wird man als Hertha-Fan, glaube ich, drüber hinwegsehen können, zumal das jetzt auch in der Tabelle dann wieder erstmal ein bisschen bessere Situation ihnen verschafft hat. Aber ja, klar, aus Bielefelder Sicht ist das ja natürlich was anderes.
Aber was hat denn Hertha BSC gut gemacht in dieser Partie, dass man das ja dann doch relativ souverän gewinnen konnte? Wir haben ja Frank Kramer im Intro vorhin auch gehört, der ja fast von einem, also er hat jetzt nicht das Wort Ausfall in den Mund genommen, das kam von einem Journalisten, aber von Bielefeld war ja fast gar nichts zu sehen.
Ja, das fängt ja schon, wenn man sich mal die Anfangsphase, wenn wir da mal tiefer einsteigen, ich glaube 10. Minute etwa kommt Niklas Stark schon zum Kopfball. Klar, Ortega, ne, bisschen so die Lebensversicherung hinten, war da noch nicht ganz wach, greift dann auch mal kurz daneben, guckt, ob alle wach sind, hatte ich so das Gefühl. Und ja, danach eben gehört auch die gesamte Anfangsphase schon Hertha. Ne? Da ist dann nochmal eine Serdar-Chance über links ganz gut durchgespielt. 2 Minuten später, da sind wir jetzt bei einer Viertelstunde, muss Nilsson schon einmal auf der Linie retten. Wenn du natürlich so in so ein, ja, ich nenne es mal richtungsweisendes Auswärtsspiel startest, dann ist natürlich klar, dass Hertha dann irgendwie im Laufe dessen dann über Wasser gewinnt. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, wenn Arminia es dann mal geschafft hat, wirklich hoch anzulaufen, dann war es so, dass entweder Hertha den Ball auf die Tribüne, na gut, im Olympiastadion nicht auf die Tribüne, aber auf die Tatanbahn gespielt hat, oder eben Arminia einfach überspielt wurde und man sich überwiegend sogar über unsere linke Abwehrseite eben direkt durchgespielt hat. Ne? Das ist mir dann aufgefallen, dass wir halt in der Anfangsphase da nicht wirklich gut Zugriff bekommen haben. Und wenn man dann mal ja die Halbzeit erstmal nochmal zu Ende erzählt, die Geschichte, standen wir im Laufe ein bisschen tiefer, kommt dann Darida nochmal zum Schuss relativ frei aus 20 Metern, habe ich da auch noch im Kopf, und ja, 42. fällt dann eben sogar noch das Tor durch Jovetic, wird abseits gepfiffen, vollkommen korrekt, so dass man dann, muss man ganz ehrlich sein, wenn man, ich lese jetzt hier gerade die Chancen, beziehungsweise ich gehe jetzt hier die Chancen durch, dass man da schon glücklich mit einem 0-0 reingeht, ne?
In die Kabine dann in der Halbzeit. Martin, wenn wir auf die Hertha gucken und was Taifun Korkut da verändert hat, dann sehe ich erstmal The Beauty of a 4-4-2. Ich glaube, er hat...
Nein. Da muss ich dir direkt ins Wort fallen, weil was wir, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber was ich zu meiner Überraschung diesen Spieltag dreimal bestaunen durfte, ist The Beauty of a 4-2-2-2. Weil nämlich auch Hertha mit ganz, ganz engen Flügelspielern gespielt haben. So eng teilweise standen die im Ballbesitz wirklich als Quadrat da. Also da hatten die, also ich habe selten ein saubereres 4-2-2-2 gesehen, als Hertha phasenweise in diesem Spiel gespielt hat. Und da sind wir wieder bei der Zentrumskontrolle. Weil nämlich Taifun Korkut direkt seine beiden Springer direkt auf... Ich kann keine Schachnotation, das wäre jetzt der Gag wäre jetzt flüssiger gekommen, wenn ich jetzt sagen könnte, so G3
und. Ja, es müsste sowas wie E3 sein.
Ja, sowas. Hat direkt da seine Springer auf jeden Fall ins Zentrum gebracht. Und das hat Arminia Bielefeld vor unlösbare Probleme gestellt.
Ja, und gleichzeitig ja auch die Kontrolle bei Hertha belassen, ohne dass es fehleranfällig war. Also das fand ich das Interessante an diesem Spiel, dass ja der Ballbesitz eindeutigst verteilt war. Also in der ersten Halbzeit waren es, glaube ich, 66% für Hertha, insgesamt nach dem Spiel dann 61%. Und das wäre, also hättest du mir einfach gesagt, also Hertha BSC spielt ein wichtiges Spiel und die haben 66% Ballbesitz, dann hätte ich noch vor 3 Wochen gesagt, ui, das kann gefährlich enden. Aber tut's in diesem Fall dann eben nicht.
Ja, haben sie wirklich überraschend gut gespielt. Also gab so ein paar Situationen, also eine Situation, wo so Serdar ein bisschen aus dem Zentrum rauszieht, damit den Sechser wegzieht und Richter sofort auf die 10, also auf den frei gewordenen Raum so seitlich reinkommt, es kommt direkt der Diagonalpass durch und Richter kann total frei zwischen den Linien aufdrehen und auf die Abwehrlinie zumarschieren. Das sah aus, als spielen die das seit 2 Jahren so. Das war schon punktuell sehr, sehr gut. Natürlich jetzt nicht durchgängig so sauber und so dominant. Aber sie hatten schon durch dieses Quadrat in der Mitte, was auch den Spielertypen ganz gut so zugute kommt, würde ich sagen, haben sie das schon immer mal wieder punktuell sehr schön gespielt. Was mal eine angenehme Abwechslung ist, wenn man härter Spiele schaut.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, dass Serdar weniger den Flügel als den Halbraum im Aufbauspiel bespielt. Ich fand aber, dass Richter schon relativ häufig auf dem Flügel war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das hier jetzt falsch gemerkt oder notiert hatte. Also es hatte so eine kleine Asymmetrie. Daher würde ich jetzt aber auch dann begründen, warum Paul dann ja richtigerweise sagt, die linke Abwehrseite mit Lawson und Okugawa Pretel als diejenigen, die so den Flügel zumachen müssen, die hatten eher Probleme als die andere Seite. Ich glaube, Richter hat es schon eher sich mal auf den Flügel fallen lassen, oder Paul?
Ja, beides.
Ich würde sagen, das geht ja auch so ein bisschen aus den Positionsprofilen von Richter und Serdar einher. Ne? Ich meine, Serdar ist dann ja auch eher einer, der mal auf der 8 eingesetzt werden kann. Und ja, Marco Richter dann doch vielleicht eher einer, der auf dem Flügel sich wohler fühlt als Suat Serdar. Und ja, klar, deswegen ergibt sich dann ja allein schon durch deren Offensivbewegung, ne, diese Asymmetrie und dadurch dann auch eben die vorwiegenden Angriffe über Herthas rechte Seite, über Arminias linke Abwehrseite, richtig.
Ja, ich habe mir, um das zu verifizieren, mal kurz die Heatmap von Richter bzw. alle seine Ballkontakte anzeigen lassen. Und das ist so die Hälfte im Zentrum und die Hälfte auf einer Winger-Position so. Mhm. Also, ja, genau. Ist ja, kann man ja das ist ja das ganz Gute im 4-2-2, dass eigentlich alle 6 zentralen Spieler haben die Freiheit, sich aus der Position rauszubewegen, weil das Zentrum im Grunde überbesetzt ist. So. Du kannst, die Stürmer können breit gehen, die Sechser können abkippen oder rauskippen, weil die Halbräume sowieso besetzt sind. Und die, was ja dann häufig gelernte Winger sind, können eben auch auf den Flügel rausgehen. Und so hat man dann, kann man relativ viele Bewegungsmuster machen aus dieser Grundordnung heraus. Also die wenigsten spielen ja ein 4-2-2-2, dann wirklich konstant als diese drei Pärchen in der Mitte. Mhm. Dann kommst du eben in Rautenformationen, in so asymmetrische Stellungen, in 4-3-3-artige Strukturen rein. Ja.
Und damit hatte Bielefeld Probleme, Paul, nicht nur gegen den Ball, wo Hertha dann eben eine ganze Reihe von Chancen rausspielen konnte, wo sicherlich eben auch Belfodil und Jovetic dürfen da einfach nicht unter den Tisch fallen. Das Zusammenspiel von denen hatte schon wirklich eine eigene Qualität in diesem Spiel. Aber vor allem offensiv kam ja von der Arminia gar nichts. Und mit gar nichts meine ich bei 9 Schüssen keiner aufs Tor. Insgesamt 4 der 9 Schüsse von außerhalb des Strafraums. Wenn man Expected Goals Werte sich angucken will, dann liegt der bei 0,45. Und das ist halt besonders bitter, weil es eben ein so wichtiges Spiel war. Man hätte es schaffen können, mit einem Unentschieden oder gar einem Sieg Hertha so ein bisschen im Sumpf zu halten, die am Knöchel festzuhalten, wenn die davon robben wollen, was jetzt nicht gelungen ist. Was hat denn da gefehlt bei Bielefeld?
Ja, wie du schon sagst, ne, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Klar, wir haben in 15 Spielen 7-mal unentschieden gespielt. Das ist erstmal eine Qualität, dass man nicht verliert, aber genau in diesen Spielen, ne, jetzt gegen Fürth, gegen Augsburg, gegen Hertha, gegen die Teams, die eben zumindest tabellarisch noch in Reichweite stehen, da rede ich jetzt noch nicht von den Punkten, war dann eben nicht, ja, die Leistung da, die man sich dann vielleicht erhofft hatte. Ne? In den Wochen zuvor, ich denke da jetzt so an die Spiele gegen Köln, gegen, Bayern, ne? Klar, in Bayern kann man verlieren, das Unentschieden gegen Wolfsburg, da hat man zumindest mal einen leichten, ja, Aufwärtstrend wahrnehmen können, so bei der Mannschaft, und das wurde jetzt mit dieser, ja, wie du schon sagst, ne, ich will jetzt nicht sagen Chancenlosigkeit, aber eben diesen Mangel, sich da, ja, Torchancen zu erarbeiten, irgendwie dann auch wieder jäh beendet, ne, weil letztendlich bringen wir dann 7 Unentschieden auch nichts, für die Tabelle, ja, das wäre so.
Ja, ein bisschen schon.
So. Nur ein bisschen, ne?
Ja. Ja, ist aber halt schwierig, wenn die anderen irgendwann anfangen zu punkten. Die ziehen halt jetzt alle langsam weg. 6 Punkte sind jetzt schon auf die Relegation, 7 Punkte aufs sogenannte rettende Ufer. Kann man an diesem harten Spiel und den Problemen, die Bielefeld da hatte, Dinge ablesen, die sich wiederholt haben in dieser Saison?
Ja, wie ich schon gesagt hatte, ne, genau diese Schlüsselspiel-Mentalität vielleicht. Ich will jetzt kein Mentalitätsproblem hier ausrufen, aber wie du schon sagst, wie ich meinte eben, ne, dass man eben nicht genau, wenn es gefragt ist, mal zur Stelle ist, sondern dass man eben gerade gegenführt, gegen Hertha, die schwächsten Auftritte letztendlich hingelegt hat, ne?
Und dann kommen wir ja nicht bei Bielefeld lange umhin, nicht über die Offensive zu sprechen. 10 Tore hat man jetzt geschossen nach 15 Spielen. Das ist ungefähr so grob im Schnitt der letzten Saison. Also ist auch ein saisonübergreifendes Problem, wenn man so möchte. Wo würdest du da ansetzen, um das zu erklären? Liegt das in der Systematik, wie man spielt? Also sicher geht es ja erstmal darum, Tore zu verhindern. Das schafft ja Bielefeld eigentlich in meisten Spielen auch ganz gut. Hat das personelle Gründe? Hat das Formgründe? Ist das jetzt Glück? Ist das Pech? Wie würdest du das erklären, dass Bielefeld so ungefährlich ist? Schlechteste Offensive der Liga.
Wie du schon sagst, das Problem ist ja schon hinlänglich bekannt. Das ist ja in der letzten Saison ähnlich gewesen. Da hat man das dann über die defensive Stabilität eben reingeholt. Und jetzt auch im Sommer eben Fokus auf Offensivspieler genommen. Wir haben Yannick Serra geholt, wir haben Florian Krüger geholt, wir haben Brian Lassme geholt. Alles potenziell Stürmer bzw. Offensivspieler. Ich denke noch an Patrick Wimmer. Da wurde ja schon mit Robin Hack dann auch nochmal, also da wurde ja auch wirklich investiert in eben Offensivkräfte. Und umso bedauerlicher, umso ärgerlicher ist es eben, dass die Jungs das dann doch noch nicht auf den Platz kriegen. Ne? Ich meine, woran das jetzt im Einzelfall liegt, da müsste man sich jetzt die Spieler sozusagen einzeln vornehmen und da nochmal vielleicht in die Analyse gehen. Aber letztendlich ist es dann uns auch einfach nicht möglich, für das Budget, mit dem wir durch die Bundesliga gehen, uns einen Spieler zu holen, der fertig ist, wo du dann direkt weißt, der macht dir deine 10 Tore. Ne? Das ist dann so ein bisschen das Problem gewesen.
Ich finde, mein persönlicher Eindruck, ich schaue nicht so wahnsinnig viel Bielefeld, meistens sehe ich es ja nur gegen Dortmund spielen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Arminia einfach von den Kadermöglichkeiten so nochmal eine große Distanz zur restlichen Liga hat. So, du hast Situationen, wo du siehst, okay, das könnte jetzt gefährlich werden, das und das könnte jetzt passieren, und das passiert meistens dann einfach nichts. So Kontersituationen, wo man so sieht, Ballfern, Flügel ist frei, wenn da jetzt ein langer Diagonalball tief kommt, dann ist er weg, dann läuft er aufs Tor zu und der lange Diagonalball fliegt irgendwo hin. So, oder wenn ich an diese Szene zurückdenke gegen Dortmund, wo Pongracic, glaube ich, einfach in den Stürmer reinläuft und dann glaube ich, zu zweit auf den Torwart zuläuft und es irgendwie schafft, den Ball nicht reinzubekommen. Dass irgendwie der Ball noch so dreimal durch den Strafraum springt und immer irgendwie keiner rankommt oder den Ball nicht trifft. Und so ein Quatsch halt, was man einfach, also ich meine, man sieht bei allen Vereinen immer mal so Situationen, wo man sich denkt, wie ist das denn jetzt passiert? Hat er jetzt erst wieder Leipzig aufs leere Tor an die Latte geschossen, aber bei Bielefeld hat man das Gefühl, das kann man schon einkalkulieren. Wenn es gefährlich wird, dann findet sich schon irgendeiner, der das jetzt völlig versemmelt.
Ja, und mittelfristig wird sich dann eben zeigen, ne, wie du schon sagst, ob diese vergebenen Chancen, ob das dann vielleicht Erfahrung, ne, mangelnde Erfahrung ist, ob das ja irgendwie ein bisschen wenig Rückenwind jetzt zu Saisonbeginn ist oder ob es eben einfach dann die mangelnde Qualität ist. Ne. Ich traue der Mannschaft schon zu, das, was ich live im Stadion und am Fernsehen gesehen habe, dass da der Knoten durchaus noch platzen kann, dass wir auch mal irgendwie aus 3 Spielen oder so 6 Punkte holen, so wie es ja jetzt eigentlich für den Jahresendspurt ausgerufen wurde. Das wird jetzt ein bisschen knapp bei noch 2 verbleibenden Spielen, aber wenn ich mir die Spiele insgesamt angucke, unsere 15 Auftritte, natürlich, ne, 2-3 Ausreißer nach unten gehören dazu. Das ist normal, wenn du Arminia Bielefeld bist und in der Bundesliga spielst. Aber grundsätzlich fand ich die Auftritte hinsichtlich defensiver Stabilität und Chancenerarbeitung erstmal so, dass du sagst, du hast eine Chance, die Klasse zu halten. Du läufst da jetzt nicht über den Platz und denkst so, wir werden dieses Jahr 9., 10., das ist auch klar. Aber erstmal hast du eine gesunde Basis, um Bundesliga-Fußball zu spielen. Ob das dann mittelfristig sich jetzt noch einstellt in Form von Punkten, das ist dann halt die Frage, die sich dann spätestens ab Januar stellt. Ne?
Ja, ich finde auch, dass man, also die Mannschaft ist halt in ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit schon ganz solide so. Aber ich fand es auch letzte Saison schon, dass man das Gefühl hatte, die spielen gegen ihre eigenen Limits auch die ganze Zeit mit. So, die müssen immer gegen den Gegner und sich selbst gewinnen, so. Und das ist dann immer ein Stückchen schwerer, als nur gegen den Gegner zu gewinnen. Und diese Saison habe ich das Gefühl, sie spielen ein bisschen normaler als letzte Saison, und das ist vielleicht nicht unbedingt hilfreich, weil wenn man von der individuellen Qualität eher weit unten in der Liga anzusiedeln ist, dann möchte man von den mannschaftlichen Qualitäten eigentlich nicht solide sein, sondern man muss irgendwas machen, was es herausragt. Und das sehe ich bei Bielefeld irgendwie nicht. Das ist so, alles, was sie machen, hat schon Hand und Fuß, aber ich sehe nichts, was ich herausheben würde positiv. Oder hast du da was, wo du sagen würdest, die Mannschaft ist in diesem Aspekt, sind die super?
Ich glaube, genau diesen Weg wollte man eben versuchen zu gehen, ne? Also hinsichtlich jetzt zu einem gestandenen Bundesligisten zu reifen, beziehungsweise Spieler zu holen, die das Zeug dazu haben. Mannschaftlich da jetzt etwas Besonderes rauszupicken, fällt mir bei 10 Punkten schwierig. Ich finde, wir haben ja dann auch nochmal für das Bundesliga-Niveau 2, 3 Spieler, beziehungsweise die man schon hervorheben kann, die dann auch mal mit ja, kleinen Finessen oder so ausfallen. Da denke ich jetzt vor allen Dingen auch an Patrick Wimmer. Ich finde, der macht einen richtig, richtig guten Eindruck, so, ne, wenn man das in Verhältnis setzt, was er vorher für Erfahrung hat, ist ja auch, glaube ich, 20 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre, ja genau, 20. Das sind dann schon positive Überraschungen. Ich finde auch,
aber darf ich da kurz reingehen? Weil wegen dem Maßstab und so, wenn man einen Spieler heraushebt und dann noch relativieren muss, dass das in Relation zu seiner vorherigen Erfahrung so ist als 20-Jähriger, dann ist es halt verglichen mit anderen Bundesligisten, also es haben halt fast alle anderen Bundesligisten, also Hertha hat Jovetic vorne drin, einfach so. Das ist halt, ne? Das ist halt schon
noch irgendwie
ein anderes Regal als fast alle anderen Mannschaften so.
Da musst du dir nur mal unsere, ne, die Sommertransfers angucken. Also natürlich sind da interessante jüngere Spieler, ne, die auch mit Sicherheit noch das ein oder andere Schüppchen drauflegen können, da bin ich mir sicher, aber wie du schon sagst, ne, die Möglichkeiten wie Hertha und Jovetic zu holen, das ist dann eben nicht gegeben.
Gut, aber das ist ja auch eine Sache, die ist sowohl bekannt, als auch wenn wir drei das jetzt nicht verändern, dass die individuelle Qualität niedriger ist als bei 16, 17 anderen Bundesligisten. Das ist für Bielefeld einfach so und das war auch letztes Jahr so. Die Frage ist ja, was tust du dagegen, um dennoch in der Liga zu bleiben, außer dass du darauf hoffst, dass die Spieler, die du holst, einschlagen. Und jetzt ist da jetzt nicht jeder, der gekommen ist, ganz fürchterlich schlecht. Gerade Patrick Wimmer ist auf jeden Fall positiv zu nennen, aber ich glaube, du darfst mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, keiner derjenigen, der jetzt gekommen ist im Sommer, hat so richtig nachhaltig einen Eindruck hinterlassen, der sich auch in Toren oder sehr guten Defensivaktionen oder anderen Dingen also belegbar ist, oder?
Da muss man erstmal reingehen, dass ja von den Leuten, die jetzt in der Startelf stehen, ich denke da jetzt vor allen Dingen an Torwart, Viererkette, Sechser, dass sich da erstmal grundsätzlich gar nicht so viel geändert hat, dass da das Grundgerüst ja zusammengeblieben ist. Wenn man so mal guckt, wer so gegangen ist, okay, ne, wir haben Ritsu Doan verloren, das war mit Sicherheit der Unterschiedsspieler letzte Saison, da könnten wir vielleicht gleich auch nochmal reingehen, aber ansonsten Andreas Vogelsammer, Anders Lukoki hat am Ende noch gespielt, aber im Großen und Ganzen sind viele Ersatzspieler haben viele Ersatzspieler den Verein verlassen und dafür wurden eben, ne, jüngere Spieler geholt, die, wie gesagt, dann nochmal den Schritt in die Bundesliga gehen können vielleicht. Dass die jetzt eben dort in diese Startelf drängen und vielleicht die Qualität erhöhen, das hat sich ja bislang noch nicht erfüllt, ne? So wie du das schon sagst, das ist richtig. Aber letztendlich ist es ja auch jetzt nicht so, dass die komplette Elf, die auf dem Spielfeld steht, sozusagen umgekrempelt wurde. Der Kader wurde groß verändert, aber der Kern, ne, ich denke da jetzt auch an Fabian Klos vorne, Manuel Prietl im Zentrum, der ist ja schon vergleichbar. Ist jetzt nicht so, dass da eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld steht. Mhm.
Genau, das ist das eine, was wichtig ist. Und dann der Punkt, den ich machen wollte, war, man wird nichts dran ändern können, dass man individuell unterlegen ist. Da muss man ja an anderen Feldern versuchen, sich in der Liga zu halten. Und das könnte ja auch die Spielweise sein. Und jetzt gibt es da zwei wichtige Dinge, einmal Offensive, einmal Defensive, wenn man das einfach betrachten möchte. Und ich finde, bei beidem kann man bei Bielefeld schon auch Fragen stellen, die tiefer gehen als eben nur, wie sind jetzt Ergebnisse ausgegangen? Also wenn wir bei der Defensive zum Beispiel mal anfangen, wir alle drei haben die Defensive jetzt schon hervorgehoben mit 22 Gegentreffern aus 15 Spielen, ist die auch in Ordnung und man hat nicht mehr so diese krassen Ausreißerspiele mit dabei, die es in der letzten Saison noch gab. Also man hat einmal 0-4 gegen Leverkusen verloren, das war schon die deutlichste Niederlage. Ansonsten hat man viele Spiele eng gestalten können. Aber, und ich finde das ein entscheidendes Aber, Bielefeld ist die Mannschaft, die gemeinsam mit Wolfsburg am zweithäufigsten zurückgelegen ist. Und Fürth möchte ich, es tut mir leid, liebe Fürther, bitte nimmst du nicht persönlich, die möchte ich rausrechnen aus dieser Statistik, weil die einfach so konkurrenzlos sind. Das heißt, Bielefeld ist dann eigentlich nach Fürth gemeinsam mit Wolfsburg diejenige Mannschaft, die am häufigsten in Rückstand gerät. Und gleichzeitig ist Bielefeld die Mannschaft, die noch nie gewinnen konnte, nachdem sie zurücklag. Gut, sie haben auch erst einmal gewonnen, aber sie haben auch erst 3 Punkte dann noch nach Rückstand geholt. Will sagen, ja, die Defensive ist gut und es gibt dann aber dieses große Aber. Und das Aber ist, die Defensive ist nicht gut genug, um häufig zu Null zu spielen. Hin und wieder ist das schon gelungen, aber in der Regel kassiert man ein Tor und dann hat man ganz, ganz, ganz große Probleme, da mit einem Tor zu kontern und wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen.
Naja, sie haben,
ja,
sie haben
richtig, 10 genau. Tore
geschossen, ne?
Genau. Aber, und da möchte ich jetzt nämlich dann die Frage stellen, dieser Ansatz, also ich verlange jetzt ja nicht, dass Arminia Bielefeld und Frank Kramer, die müssen sich ja auch irgendwie treu bleiben und da kann man jetzt nicht alles über den Haufen werfen, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, müsste sich da jetzt nicht was verändern, weil ich glaube, defensiv stabiler als das, was man jetzt hat, wird man es, glaube ich, nicht bekommen in dieser Liga. Bei Bielefeld macht das nicht schlecht. Bielefeld hat mit Stefan Ortega noch einen überdurchschnittlichen Torhüter, wobei der in dieser Saison auch schon 3-4 Mal so kleinere Fehler mit dabei hatten, wurden aber häufig nicht bestraft. Das heißt, da sehe ich gar nicht mehr so viel Optimierungspotenzial nach oben. Auch jetzt im Spiel gegen Hertha. Pieper und Nilsson haben das eigentlich gut gemacht. Sie konnten aber halt nicht jede Aktion von Jovetic und Belfodil ausmerzen und hatten auch mal mit Richter ihre Probleme, wenn der in den Strafraum rein ist. Das ist halt so. Das würde ja dann eigentlich den Fokus, Paul, auf die Offensive lenken. Und man müsste sagen, ja gut, dann müsste sich da aber was verändern, weil wir können es eigentlich fast nicht noch besser verteidigen, als so, wie wir es machen, überspitzt gesagt. Aber es ist halt ein Problem, wenn wir 10 Mal in 15 Spielen in Rückstand geraten und darauf dann in der Regel keine Antwort haben.
Ja, viel mehr verändern als ganz viele neue Offensivspieler zu holen, geht ja nicht. Wenn ich mal so überlege, was eben auch ein Manko ist und das steuert dann eben genau das an, wovon du gerade gesprochen hast, ist dann auch eben mal in einer Schlussphase vielleicht den Gegner auch mal unter Druck zu setzen, wirklich Druck auf den Ball zu bekommen. Jetzt im Hertha-Spiel beispielsweise, wenn wir gerade schon dabei sind, da war das eben extrem auffällig, ne? Dass es eben dann auch nicht so ist, irgendwie, dass man mal einen Gegner in die Hälfte drücken kann oder so, ne? Dass da eben dann doch die Mittel fehlen, dass man eher eigentlich Kompaktordnung, Plan A, das funktioniert immer ganz gut, wenig Risiko jetzt erstmal, aber wenn man dann vielleicht doch nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen müsste, beziehungsweise höher anlaufen müsste, dann wird es eben schwer. Und deswegen hat man eben nur 10 Saisontore und deswegen, ja, steht man auf Platz
7. Deswegen finde ich es immer auch sehr problematisch, wenn man eine Mannschaft grundsätzlich sehr defensiv ausrichtet, aus so einem Unterlegenheitsgefühl heraus, also aus irgendeinem Gefühl heraus, gibt ja auch durchaus überlegene Mannschaften, die sowas machen, weil man dann immer in dem Moment, wo man zurückliegt, sieht man schlecht aus. Solange es 0-0 steht, kann es okay aussehen, aber sobald man, sei es durch Pech oder eine Schiedsrichterentscheidung oder so, sobald man dann einmal hinten liegt, dann spielt man so ahnungslos vor sich hin und wenn man in der 30. Minute zurückliegt, dann spielt man 60 Minuten lang ahnungslos vor sich hin und dann versuche ich lieber 60 Minuten lang mit einer Idee und mit Potenzial nach vorne irgendwie anzurennen und wenn es halt dann nicht reicht, dann habe ich vielleicht am Ende 1-3 verloren, aber ich habe zumindest 60 Minuten lang eine Idee gehabt, was ich genau mache, um das Ding zu gewinnen und das ist mir lieber als eine Idee zu haben, wie man es vielleicht nicht verliert, aber dann, sobald das schlecht läuft, überhaupt keine Idee mehr zu haben.
Ja, und Idee ist für mich nämlich der springende Punkt. Das ist nämlich die These, die ich dir gerne vor die Füße werfen wollen würde, Paul. Ich finde, dass die Arminia sich offensiv das Spiel auch unnötig schwer macht, weil man das so absolut klassisch spielt, dieses 4-2-3-1 mit so klaren Pärchen auf den Flügeln und Klos steht als Wandstürmer da, wird aber als Wandstürmer eigentlich kaum eingesetzt und ist dann irgendwie dann doch nur der Zielspieler in vielen Aktionen. Und unter dem Strich fällt auf, dass Bielefeld, wenn sie Torabschlüsse haben, dann sind die häufig aus einer sehr hohen Entfernung, ist die Mannschaft mit der durchschnittlich weitesten Entfernung zum gegnerischen Tor. Beim Torschuss, das habe ich hier auch schon häufig referiert, wie viel von außerhalb des Strafraums geschossen wird. Und ich glaube, da müsste man ansetzen. Und ich würde eben jetzt die These dir vorwerfen, da müsste man nicht personell ansetzen, weil das hat man auch sowieso nur begrenzt im Griff, sondern auch systemisch. Und mal zum Beispiel nur als jetzt als quasi ein Gedanke, in welche Richtung das gehen könnte, meiner Meinung nach. Ich finde, Okugawa ist kein Flügelspieler. Okugawa ist wahnsinnig stark im Halbraum und auf der 10. Dann spielt er doch bitte da. Und wir schieben mal ein bisschen rum und gehen vielleicht auch weg, vielleicht von den Strukturen, die wir bisher hätten. Mir ist es zu eingefahren. Denke ich das zu einfach oder deckt sich das mit Überlegungen, die du auch hast oder die andere im Arminia-Lager haben?
Wir haben ja auch noch Martin hier, deswegen bin ich da gleich gespannt. Aber ich glaube auch, wie du schon sagst, Okugawa, ja, als er zu uns gekommen ist, in seinen ersten Spielen, beziehungsweise ich glaube, nach ein paar Wochen haben wir ja auf 4-4-2 Raute umgestellt. Dort hat er dann auch entweder im linken Halbraum, im rechten Halbraum oder auch auf der 10 gespielt. Klar, da hat er dann auch mal seine Momente. Ich glaube, er ist halt ja relativ spielintelligenter Akteur, der jetzt nicht dieser klassische, wie du schon sagst, Flügelspieler mit Hinterlaufen, ne, und komm mal her, Linksverteidiger, ich tanze dich jetzt aus, ist, sondern der eben dann auch mal Räume für sich entdeckt, die vielleicht nicht ganz klassisch für seine Positionsbeschreibung sind. Von daher würde ich das auf jeden Fall, die These auf jeden Fall stützen. Ja, wie sich das grundsätzlich systematisch umsetzen lässt. Man muss natürlich auch sehen, dass wir 22 Leute tatsächlich im Kader haben. Im Sommer haben wir relativ häufig versucht, beziehungsweise in der ersten Phase der Vorbereitung hat Arminia auch mit einer Dreierkette beziehungsweise Fünferkette spielen lassen. In Augsburg das auch probiert, das dann aber auch wieder verworfen, weil es mehr oder minder funktioniert hat. Das heißt, natürlich gab es da irgendwie schon Ansätze, ne, mal was anderes auszuprobieren, aber ja, anscheinend noch nicht so die richtige Lösung gefunden worden. Wo du schon gerade eben noch auf das Thema Klos gesprochen hattest, es gab auch mal eine Zeit, da wurde Arminia eben genau darauf reduziert, ne, lange Bälle auf Fabian Klos, der die festmacht. Das funktioniert in der zweiten Liga, kann ich aus Erfahrung sprechen, wunderbar. Wird natürlich in der ersten Liga nicht einfacher für ihn, aber ich glaube, dass es auch Spiele gab schon diese Saison, wo das als Mittel vielleicht ein bisschen verpönt wurde, ne, weil es jetzt nicht irgendwie der beste spielerische Ansatz ist. Da war dann auch ja vielleicht dann der ein oder andere unzufrieden mit. Aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall weiterhin ein Mittel sein kann, weil eins muss man auch sagen, Fabian Klos wird ja schon seit Jahren immer so gedacht, oh, jetzt irgendwann wird er abgelöst oder sowas. Aber er spielt immer. Ne? Es kommt im Sommer Serra, Krüger, Lassme. Und am Ende spielt Fabian Klos. Das kann man jetzt natürlich den einen zum Nachteil werten, ne, und sagen, die können sich nicht mal gegen den durchsetzen. Oder halt für Fabian Klos, dass er immer noch wichtig für unser Spiel ist.
Warum spielt man denn nicht mehr Raute? War das nicht ziemlich gut eigentlich?
Das waren die ersten Spiele unter Kramer. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht mehr beantworten, wie damals die Begründung war.
Weil das ist ja durchaus, das wäre ja so eine Idee, wo man sagt, da haben wir was uns von anderen abhebt, da haben wir was einer anderen Mannschaft wehtut. Wir haben erstmal Zentrumskontrolle mit so den beiden Läufern in schon mal so rausgebracht. Und wir sind zumindest erstmal irgendwie im Spiel und haben irgendwie eine Präsenz und werden nicht einfach so hergespielt 90 Minuten lang.
Ja, und die Spieler hätte man dafür eben auch, ne?
Na gut.
Tja, Die Raute.
Dann müssen wir den Trainer fragen, wenn du es nicht weißt.
Das ist ja aber dann schon die interessante Frage. Wie schätzt du denn die Rolle von Frank Kramer ein? Also natürlich wird nach dem bisherigen Saisonverlauf auch über den Trainer gesprochen. Gleichzeitig wissen wir ja alle auch über die Möglichkeiten von Bielefeld. Man will sich ja jetzt aber auch dem Abstiegskampf nicht so ergeben. Traust du das Frank Kramer zu, dass er da noch die Wende schafft? Weil inzwischen reicht es ja nicht mehr, einfach weiter so zu spielen, sondern jetzt muss was passieren. Man hat 6 Punkte Rückstand.
Grundsätzlich finde ich das erstmal gut, dass es ja dann auch in schlechten Phasen so Bekenntnisse zu Frank Kramer gab. Ich finde das auch, das passt so ein bisschen ein Stück weit zum eingeschlagenen Weg des Vereins, wenn man sich als Ausbildungsverein aus, ne, wenn man sich Richtung Kontinuität positionieren will, dann wäre es früh in der Saison das falsche Zeichen gewesen. Es wurde ja jetzt schon mehr oder weniger, glaube ich, jedes Wochenende aufs Neue weiter beteuert, dass Frank Kramer weitermachen darf. Ich glaube, das werden dann jetzt auch eben nochmal Wochen zeigen. Ich meine, wir haben ja jetzt sozusagen, also jetzt noch 2 Spiele dieses Jahr. Ist ja natürlich logisch, dass sich da jetzt vermutlich nichts mehr dran ändern wird, aber letztendlich ist es genau das, wie ihr schon sagt, ne? Wo ist denn die Reaktion, wo ist denn vielleicht mal die Anpassung, dass es besser läuft? Oder ist eben das Vertrauen in die jetzigen Fähigkeiten, in die Gegebenheiten so groß, dass man glaubt, dass es noch funktioniert? Das fällt ja mit Sicherheit ziemlich jedem im Arminia-Umfeld, bis mit jedem Arminia-Fan mittlerweile schwer, daran zu glauben. Aber letztendlich bin ich nicht jede Woche beim Training, gucke ich mir das nicht an. Ich weiß nicht genau, wie die Stimmung in der Mannschaft ist. Und sollte das alles stimmen, dann bin ich auch der Meinung, dass Frank Kramer der richtige Trainer für die Mannschaft ist, ne?
Und wie ist so die Stimmung im Umfeld gerade? Ich meine, du bist sehr nüchtern und sachlich. Bist du da repräsentativ?
Ich glaube nicht für jeden aus Westfalen auf jeden Fall. Klar, es gab schon mal bei einem Heimspiel, ich muss kurz nachdenken, wann das war. Auf jeden Fall gab es nach dem Heimspiel schon Kramer-Rausrufe. Kurz darauf haben wir in Stuttgart gewonnen, dann war es wieder ein bisschen ruhiger.
Ich glaube, das war das 1-2 gegen Mainz, wo man zweimal gegen Mainz verloren hat im DFB-Pokal und dann zu Hause?
Das stimmt, das war genau davor. Ja, hast du recht, genau. Da war die Stimmung schon, ne, am Kippen und ähnlich wird es jetzt auch Dienstag sein. Ich denke mal, dass die 13.000 Zuschauer, die dann vor Ort sind, erstmal alles unterstützen werden, ne, dass sie auch hinter ihrer Mannschaft stehen und sowas. Aber das ist eben dann wieder so ein Spiel, wenn es nicht läuft, dann kann das auch wieder schnell kippen da, die Stimmung. Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es wieder Stimmen, dann die auch wirklich lauter werden. Man muss schon sagen, also dieses 0-2 jetzt gegen Hertha, wenn das jetzt vor dem eigenen Publikum gewesen wäre, ich glaube, dann wären die Stimmung zumindest auf den Rängen natürlich auch deutlich. Es waren jetzt 200 Leute mit in Berlin. Wenn da jetzt noch ein paar mehr gewesen wären, dann ist das was anderes. Grundsätzlich muss man sich wirklich jede Woche aufs Neue klar machen, dass wir eben Arminia Bielefeld sind und dass wir, wenn wir in der Bundesliga spielen, dass wir da glücklich drüber sein können. Wenn wir die Klasse halten, dann vergleiche ich das immer ganz gerne so, dann ist das so, als würde Borussia Dortmund deutscher Meister werden. Und wenn wir dann, ja, wenn es dann mal eben nicht reichen sollte für die erste Bundesliga, dann ist das mit Sicherheit ärgerlich, dann ist das traurig und dann gibt es mit Sicherheit auch Faktoren, die man hätte beeinflussen können, dass es nicht so ist, aber ja, letztendlich müssen wir dann auch gucken, wo wir herkommen. Vor 10 Jahren oder sowas, da steckten wir im Abstiegskampf der dritten Liga. Ne? Also von daher bin ich trotzdem, auch wenn das total blöd klingt, bin ich immer noch dankbar, dass wir in der Bundesliga eben mitspielen können. Ne? Das sollte man sich auf jeden Fall nicht, sollte einem nicht abhanden kommen.
Ich möchte noch zwei, ich weiß nicht, ob das positive Faktoren sind oder so, ergänzen. Ich hatte jetzt gerade noch mal geguckt, weil sie so wenig Tore geschossen haben, wie es letzte Saison war. Und tatsächlich sind die geschossenen und kassierten Tore pro Spiel sind fast identisch mit letzter Saison. Also da hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist nur, bei 7 Unentschieden sind halt auch viele Punkte dann liegen geblieben, weil dann das Spiel nicht mehr irgendwo hinkippt. Letzte Saison ist dann häufig auf Sieg gekippt, mal. Und dann natürlich auch einfach sehr unglücklich für Arminia Bielefeld, dass Schalke abgestiegen ist.
Ja gut, wobei du hast ja das neue Schalke mit Fürth. Also das ist, glaube ich.
Ich wusste, dass du das sagst, anstatt mir den einfach zu lassen. Die Schalker freuen sich doch auch, wenn ihre Mannschaft mal erwähnt wird.
Das stimmt, aber das ist halt genau der Unterschied zu letzter Saison. Also einmal sind es 3 Punkte weniger, die man aktuell hat. Man hat in der letzten Saison gab es nicht so viele Unentschieden. Das war auch noch die Neuhauszeit, sondern 4 Siege, 1 Unentschieden hatte man bis dahin. Aber du hattest damals mit Mainz und mit Schalke 2 Mannschaften, die deutlich abgeschlagen waren. Da hatte Bielefeld genau am selben Spieltag 6 Punkte Vorsprung auf die beiden. Und mit dem FC noch eine Mannschaft, die damals, das war ja noch nicht Steffen Baumgart, das war ja noch nicht der lebende FC, sondern noch der alte, an dem man sich nur noch dunkel erinnern kann inzwischen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Da hätte ich jetzt auch eingehakt bei dem, was du gesagt hast, Paulus. Alles, was du gesagt hast, stimmt mit der Perspektive von Bielefeld. Und ich bin ja auch jemand, der versucht, sachlich auf solche Dinge zu blicken. Und man kann sich den ökonomischen Gegebenheiten, das ist zwar langweilig, da immer drauf hinzuweisen, aber die sind halt einfach da und das ist eine Realität, die fatal wäre, es auszublenden. Aber aktuell befindet sich die Arminia in einer Phase, wo ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht ist dieses Bewusstsein schon zu tief eingesickert. Denn ich gebe zu, dass das eine ganz, ganz gefährliche Ferndiagnose ist. Aber wenn man halt gerade in so Spielen wie halt jetzt gegen Hertha oder auswärts gegen Fürth oder eben auch in diesen beiden Spielen gegen Mainz, die zwar im Zustandekommen unglücklich waren, die aber beides meiner Meinung nach verdiente Mainzer Siege waren, genau in den Spielen hat mir etwas gefehlt. Etwas, was eben nicht mit Taktik zu tun hat, sondern mit der Haltung zum Spiel, auch mit so einer gewissen Gier, Galligkeit, nenn ein Wort deiner Wahl. Und das ist das, was mir gerade bei der Arminia fehlt und wo es auch zu wenige Spieler auf dem Feld gibt, die das verkörpern. Es gäbe da einen, in den ich sehr große Hoffnung setze, das ist vielleicht auch ein Problem, dass der so lange fehlt. Sebastian Vassiliadis wäre, glaube ich, jemand, der das könnte und der auch so manche Offensivaufgabe auch mal übernehmen könnte, denn der hat ein gutes Auge für Pässe, der rückt gerne nach, auch mal von seiner Sechserposition bis in den Strafraum sogar, der spielt das auch riskant. Ich glaube, das fehlt der Arminia, aber insgesamt finde ich Bielefeld sehr, sehr brav und ich glaube, sollte man absteigen, aktuell sieht es ja danach aus, dann wäre das so ein lautloses Dahinsinken und das ist zwar okay, aber manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht wird es euch auch nicht schaden, euch jetzt mal irgendwie die Hosen anzuzünden, bevor ihr ins nächste Spiel geht.
Das ist richtig, das will ja keiner.
Ne? Dann ist aber, wenn sie sich die Hosen anzünden, ist aber die Kacke am Dampfen.
Ich dachte, du machst den Fortuna Düsseldorf jetzt mit den toten Hosen, aber gut.
Nee.
Ich finde das gut, beziehungsweise spannend mit Vassiliadis. Da, der hat gegen Stuttgart gespielt, der hat gegen Wolfsburg gespielt. Das war in meiner Meinung nach so unsere beste Phase. Ne? Jetzt hat er Corona-bedingt, beziehungsweise krankheitsbedingt die letzten Spiele verpasst. War davor auch in der Vorbereitung, hat er lange gefehlt. Ich glaube halt, er ist genau das passende Puzzleteil zu Prietl dann auf der Doppel-6, ne? Ob das im 4-2-3-1 ist oder ob wir im 4-4-2 anlaufen. Dieses Element daneben, was uns dann ja das ein oder andere Mal dann jetzt zu oft vielleicht schon gefehlt hat. Ich habe noch eine Sache, weil ich gerade an die Unentschieden denken musste, die du erzählt hattest. Letzte Saison war es 1 Unentschieden zum gleichen Zeitpunkt, sagtest du, ne? Und jetzt sind es 7. Wenn man jedes Mal beim Unentschieden eine Münze geworfen hätte, hätten wir wieder 13, beziehungsweise hätten wir 3 gewonnen und 3 verloren. Davon wären es auch wieder 13 Punkte gewesen. Das heißt, kleine Milchmädchenrechnung, aber ich finde, dann kann man eben die Saison schon konkret miteinander vergleichen und da sieht man mal, was dann eben doch die 3-Punkte-Regel auch ausmachen kann.
Ja, und gleichzeitig, wenn wir aber halt dann den Vergleich weiterspielen, dann hat es sich ja erst verbessert beim Münzwurf, als Uwe Neuhaus ging und Frank Kramer kam. Das war in der letzten Saison in der Rückrunde irgendwann der Fall. Vor dem Union-Spiel war eine Absage, ein Trainerwechsel mit langer Ansage. Und also ich will jetzt nicht Frank Hammer rauswerfen, steht mir gar nicht zu. Und grundsätzlich finde ich es erstmal immer sympathisch, am Trainer festzuhalten. Aber irgendwas muss doch bei der Arminia passieren. Ich finde es sogar von außen frustrierend, da drauf zu gucken.
Wollen wir uns vielleicht einfach kollektiv darauf festlegen, dass die Arminia wieder Raute spielen muss? Einfach so, damit man eine Arbeitsthese hat. So.
Zentrumskontrolle. Ja,
Zentrumskontrolle. Erste Priorität, direkt den Königsbauern erstmal vorschieben und nicht hier immer mit den seitlichen Bauern beginnen. Da wird man immer hinten reingedrückt. Das ist Quatsch.
Ja, nur um das Luftloch für den König zu lassen. Da ist es dann irgendwann mal schwierig, habe ich gelernt. Gut.
Ja, so machen wir es. Deswegen muss man dann auch ein bisschen rochieren. Also ein paar Positionswechsel einbauen, keine Ahnung. Die Metapher fällt zusammen.
Ja.
Lass uns das Thema.
Fällt sich zusammen wie ein Kartenhaus. Jetzt sind wir vom Schach schon beim Kartenhaus gelandet. Okay.
Fußball ist wie Schach, nur mit Karten.
Ja, genau. Also Bielefeld, das wichtige Spiel, von dem du gesprochen hast, Paul, das ist jetzt das Heimspiel gegen Bochum. Dann spielt man bei Raber Leipzig. 6 Punkte Rückstand sind es aktuell. Gibt es noch einen Aspekt, wo du sagst, der ist wichtig, wenn man auf die Arminia aktuell blickt? Oder haben wir alles abgegrast?
Meiner Meinung nach haben wir erstmal alles
abgegrast.
Nach Dienstag kann das schon wieder ganz anders
Ja, aber wir sprechen jetzt Stand Sonntagnacht gerade. Es ist gerade noch nicht Montag. Für Hertha BSC, über die wir ja anfangs dieses Segment auch gesprochen haben, geht es jetzt dann weiter bei Mainz 05 und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Hertha springt mit diesem Dreier, beziehungsweise es springt nicht, aber es kann mitziehen mit allen anderen, die auch gewonnen haben, auf 18 Punkte. Denn sowohl der VfB, über die wir gleich noch sprechen werden, als auch der FC Augsburg haben jeweils auch gewinnen können. Und das ist die brutale Nachricht dieses Spieltags eben für alle Arminia-Fans. Alle anderen konnten gewinnen. Lasst uns diese beiden Siege noch angucken. Wir beginnen mal mit dem FC Augsburg. Die gewinnen 2:0 beim ersten FC Köln, fügen dem FC damit die erste Heimniederlage zu. Es gab einige Chancen für Köln, die blieben aber ungenutzt. Dafür treffen auf der anderen Seite André Hahn in der 72. Minute und Niklas Dorsch kurz vor Schluss mit einem wunderschönen Schuss zum 2:0. Martin, wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Wie sah es denn aus, die Zentrumskontrolle in diesem Spiel?
Ja, tatsächlich ein sehr interessantes Thema, weil Köln Raute gespielt hat. Also die Läufer, okay, lassen wir den Scheiß. aber trotzdem eigentlich mit dieser Raute nicht so richtig geschafft hat, das Zentrum zu kontrollieren, weil Augsburg ist so der Gegenentwurf so ein bisschen, relativ normales 4-4-2, viel Breite, viel Tiefe, im Zentrum eher nicht so viel Präsenz, und sie haben es geschafft, Köln diese Spielweise ein bisschen zu erzwingen, indem sie viel tief gespielt haben, indem sie immer wieder auf dem Flügel raus sind und da relativ schnell versucht haben, die Angriffe zu finalisieren, was für eine Raute immer doof ist, weil die nie so viel Zeit hat, hinterherzuschieben. Und bei Köln hat mir ein bisschen die Kompaktheit gefehlt in der Raute. Da waren die Abstände zwischen den seitlichen Spielern und den Sechser dann häufig zu groß, so dass sie dann auch bei zweiten Bällen, die es viel gab, nicht so dominant waren, wie sie das sein könnten in der Raute. Und deshalb war es dann ein sehr zerfahrenes Spiel, wo Köln schon so am Drücker war, aber nie entscheidend Kontrolle ins Spiel gebracht hat. Sie hatten, was mich auch nicht so ganz überzeugt hat in der Ausführung, war, dass sie sehr viel mit abkippenden Sechser gespielt haben. Ja. Özkan ist immer wieder zwischen die Innenverteidiger und dann ist was einige Male gut war, dass dann häufig einer der Achter ganz klar auf die Sechs gekommen ist. Das ist ja häufig so ein Ding, dass wenn du mit einem Sechser spielst und der kippt ab, dann hast du plötzlich niemand mehr auf der Sechs und dann wundern sie sich alle, warum kommen wir nicht nach vorne spielen? Weil deine Linie komplett leer ist. Das war hier nicht der Fall, aber was der Fall war, dass die Innenverteidiger sich nicht so richtig auf die Halbverteidigerrolle eingelassen haben, was auch so ein typisches Problem beim Abkippen ist, dass der Sechser dann so, weil er der Sechser ist, sagen sie, der Sechser muss jetzt das Spiel aufbauen, aber dann machen wir das Zentrum zugemacht und dann müssen ja die, also meistens bei einer Dreierkette eröffnen ja die Halbverteidiger und nicht der zentrale Innenverteidiger, weil die halt schwerer zu schließen sind als der Innere. Wenn der Innere den Ball hat, dann machen die Stürmer einfach nur den Sechser zu und passiert nichts. Und dann spielt man auf den seitlichen Verteidiger und dann müssten die was machen. Und die seitlichen Verteidiger bei Köln, die haben sich nie so richtig nach vorne getraut. Die sind immer so ein bisschen zu weit hinten geblieben, so dass sie nie die Passwinkel hatten, um die Ecke des 442 zu bespielen. Das ist ja immer so das Ding, wenn beim 442, da ist diese Ecke zwischen Stürmer und Flügelspieler, so, da kann man eigentlich reinmarschieren und dann direkt ins Zentrum spielen und versuchen, die Sechser irgendwie auszuspielen, dann von aus den Räumen heraus. Und das hat Köln einfach nicht so richtig gemacht. Die Innenverteidiger, wenn die Ball hatten, die wurden immer sofort von einem der Stürmer dann so angelaufen, dass diese Ecke zu war, dass der Passwinkel ins Mittelfeld nicht bespielbar war. Und dann wurde es zäh und sie hatten dann auch nicht die Geduld, das einfach über Zirkulation zu lösen, bis einer der Innenverteidiger mal entsprechend frei ist oder doch mal der abgekippte Sechser irgendwie einen Passwinkel nach vorne findet. Und so war es dann ein bisschen durch lange Bälle geprägt, zweite Bälle geprägt und dann hat einfach Niklas Dorsch das Ding gewonnen. Einfach zweimal einen Ball erobert, eine Vorlage, ein Tor. Mhm. Das ist ein Arbeitsnachweis für einen Sechser.
Ja, war so ein bisschen das Breakout-Spiel von ihm, fand ich, beim FC Augsburg. Wie hat er dir gefallen, Paul?
Ja, überragend, ne? Matchwinner der Partie, das unterschreibe ich so. Was man sich vielleicht nochmal angucken kann, vor dem Fernschusstor zum 2-0 hat Köln 2-3 Mal die Möglichkeit, den Ball auch etwas klarer zu klären, als ihm 30 Meter vorm Tor anzuspielen. Also das fand ich dann schon recht einprägsam, aber ansonsten klar, überragendes Spiel von ihm.
Und ansonsten, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei Augsburg, weil das war natürlich eine gute Leistung und das war auch kein unverdienter Sieg. Und gleichzeitig ist die Analyse von Martin ja insofern sehr gut treffend, weil sie auch zeigt, wie wenig dann Augsburg eigentlich, in Anführungszeichen wenig, also ich weiß, dass es eine Leistung ist, aber machen musste, um dann doch Köln solche Probleme zu bereiten. Also die langen Bälle, die kamen auf Gregoritsch, der hat seine Kopfballduelle ganz, ganz häufig gewonnen, 9 davon hat er gewonnen. Zweite Bälle sind oft da gelandet und ansonsten stand Augsburg, stand auch relativ schmal, also Flügel eher offen gelassen. Köln hat, so wie man es von Köln gewohnt ist, ganz häufig geflankt, 36 Flanken, 6 davon kamen an, aber hatte halt keinerlei andere Idee. Und dadurch, dass Rovelet und Oxford wieder spielen konnten bei Augsburg, war das komplett anders, als wir das jetzt zuletzt gesehen haben, mit Winter zum Beispiel, der in der letzten Woche, fand ich, nicht ganz so gut aussah. Und so macht man dann mit 35% Ballbesitz und einer 65% Passquote 1-2-0 in der Bundesliga. Und das ist legitim und das hat Augsburg auch gut ausgeführt. Und trotzdem weiß ich nicht, Paul, ob ich mich über sowas, also vielleicht bin ich da jetzt zu kritisch, aber was sagt denn das aus, wenn man so einfach, in Anführungszeichen, so ein Spiel gewinnen kann?
Wenn man so augsburghaft ein Spiel gewinnen kann.
Ja, ich meine, du warst ja, Martin, der hier in der letzten Saison mir erklärt hat, dass Augsburg das Mittelmaß der Bundesliga-Standard ist. Wer gegen Augsburg gewinnt, genau, ist überdurchschnittlich, wer gegen Augsburg verliert, ist unterdurchschnittlich. Ja. Ich fand es so ein bisschen ernüchternd, ehrlich gesagt, ohne jetzt die Leistung kleinreden zu wollen von Augsburg und so sehr auf Köln draufhauen zu wollen, aber ich hätte irgendwie gehofft, dass der FC da weiter ist. Ehrlicherweise.
Ja, fällt einem schwer, das, ne, entsprechend einzuordnen. Ich glaube, was Augsburg dieses Jahr eben ausmacht, was dann vielleicht, ne, den Klassenerhalt bzw. den Ausschlag nach oben nochmal ein bisschen geben kann, ist eben, dass sie, ja, wenn sie solche Gelegenheiten haben, dass sie die dann auch annehmen. Ne? Ich denke da jetzt auch an den Bayern-Sieg, einfach mit was für einer Entschlossenheit, ne, sie dort rausgekommen sind aus der Kabine und sowas. Das finde ich dann natürlich, ja, ne, einerseits, wie Martin sagt, Mittelmaß Standard sozusagen, aber andererseits verfügen sie auch über wirklich gute Mentalität, wo wir eben schon bei Bielefeld gesagt haben, dass da vielleicht mal so die Prozente fehlen, die sind bei Augsburg auf jeden Fall da. Also das kann man ihnen nicht absprechen.
Ja, ich wollte sie jetzt auch nicht zu schlecht reden, aber ich hoffe, mein Punkt ist deutlich geworden. Das Pressing war ja zum Beispiel auch gut, aber Martin hat ja auch schon beschrieben, warum es sich da der FC selber fast ein bisschen schwer gemacht hat. Ich hätte halt gedacht, dass der FC schon ein bisschen weiter ist, weil man jetzt ja bisher eine sehr ungefährdete Saison spielt Und du hast eben Spieler, also wer gefehlt hat, ist Skiri. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ich finde immer noch, Skiri ist so der Unterschiedsspieler beim FC. Aber du hast eben ein Duda, ein Ljubicic. Du hast vorne eine Doppelspitze von Modest und Anderson. Bin ich nicht der größte Fan von, habe ich hier aber im Rasenfunk auch schon häufiger gesagt. Ich finde, die stehen sich manchmal ein bisschen auf den Füßen. Aber du hast eben mit Ljubicic, Duda und Kainz, hast du ja drei Spieler aus der Raute, die sehr fluide das spielen, die sich auch gerne mal so ein bisschen raustreiben lassen, die auch gerne mal so einen diagonalen Lauf machen und damit ja dann auch wieder eine Bewegung bringen in eben ein sehr statisch gespieltes 4-4-2 vom FC Augsburg. Und das haben die kaum gemacht. Und wenn, dann wurden sie kaum mit Pässen gefunden. Und wenn sie gefunden wurden, haben sie den Ball dann aber sofort fast schreckhaft wieder raus auf den Flügel gespielt, weil so spielen wir ja beim FC. Und ich dachte mir manchmal, nein, nicht immer auf den Flügel. Du bist doch schon im Halbraum. Probier's doch mal anders. Also klar haben Moravec und Dorsch das nicht schlecht gemacht, aber das war jetzt keine Überdoppelsechs, wo man nicht mal versuchen hätte können, in Zone 14 zu kommen. Und ja, also irgendwie habe ich gedacht, der FC ist da schon ein bisschen weiter.
Ja, gebe ich dir recht. Hätte ich jetzt also, wenn ich vorm Spiel gewusst hätte, was halt, das war natürlich nicht zu erahnen beim FC Augsburg, dass die so ein 4-4-2 Mittelfeldpressing, flügellastige Angriffe spielen, hätte ich schon gedacht, bei dem, was ich von Köln die Saison schon gesehen habe, unter anderem das, wo ich im Stadion war, das extrem gute Spiel in Dortmund, hätte ich schon gesagt, das gewinnen die halt 2-0 einfach, ne? Aber lief dann andersrum. War dann schon ein bisschen enttäuschend und auch fühlte sich auch irgendwie unnötig an, weil man das Gefühl hatte, sie sind eigentlich potenziell gut aufgestellt, um das ausspielen zu können und machen dann so Kleinigkeiten einfach nicht richtig und nicht konsequent und spielen dann einfach, lassen sich in so einen Schlagabtausch reinzwingen, den sie eigentlich leicht vermeiden könnten und den sie leicht besser gestalten könnten für sich.
Ja gut, aber dann gibt's halt wahrscheinlich solche Spiele auch manchmal. Es geht jetzt weiter für den ersten FC Köln, der 19 Punkte hat, damit 3 Punkte Vorsprung vorm Relegationsplatz, auf dem ja eben der FC Augsburg liegt. Für Köln geht's jetzt weiter in Wolfsburg und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Für die Augsburger wiederum, die aus den letzten 4 Spielen jetzt 7 Punkte mitnehmen konnten, und das ist dann bei 16 Punkten insgesamt dann doch ein ordentliches Stückchen. Da geht's jetzt weiter zu Hause gegen Leipzig und dann bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Eventuell kann man es dann schaffen, die 6 Punkte Vorsprung auf Arminia Bielefeld noch auszubauen. Eventuell kann man es auch schaffen, vom Relegationsplatz herunterzuspringen. Bei Augsburg ist noch so einiges möglich und noch viel, viel mehr wäre auch schon an diesem Spieltag drin gewesen, wenn nicht der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg in eine veritable Ergebniskrise geschossen hätten. Für Wolfsburg ist es schon die 2. Ergebniskrise in dieser Saison, diesmal allerdings nicht mit Marc van Bommel als Trainer, sondern mit Florian Kohfeldt. Gegen den VfB Stuttgart verliert der VfL nach Toren von Mavropanos und Förster mit 0-2. Hätte Marmoush noch seinen Strafstoß verwandelt, wäre das Ergebnis aber noch eindeutiger geworden. Martin, die Heimniederlage ist das 5. Pflichtspiel in Folge, das verloren geht. Was ist deiner Meinung nach das Problem oder was sind die Probleme beim VfL Wolfsburg?
Naja, wenn so viele Heimspiele verloren gehen, ist wahrscheinlich das Publikum schlecht.
Das war genau das, was ich von einem Taktiker erwartet habe. Die Mentalität ist nicht gut. Sie wollten es nicht genug, oder?
Sie wollten es sehr, aber sie wurden zu wenig vom Publikum unterstützt. Ich finde, man muss häufiger mal die Fans von Teams kritisieren. Ich glaube, da macht man sich sehr beliebt, wenn man
das. Ja, ich glaube, das ist bei Wolfsburg jetzt nicht so der originellste Ansatz, ehrlich gesagt.
Ja. Ist gar nicht so leicht zu sagen in dem Fall. Sie hatten auch 18-12 Schüsse, sie waren gar nicht so schlecht im Spiel, vor allem. Also ich fand sie in der zweiten Halbzeit durchaus besser, ein bisschen zumindest, als Stuttgart. Und erste Halbzeit haben sie sich schwer getan mit der Zentrumskontrolle. Weil das macht Stuttgart ja sehr gut, dass sie immer wieder 4 Spieler in einem 2-2 oder in einer Rautenformation dann ins Zentrum bringen und immer wieder da reinspielen und da durchspielen. Endo und Carazor beide sehr gut darin. Vor allem Endo natürlich immer wieder mit fantastischen Aktionen. Und dann mit der Dreierkette davor ist es schwer zu pressen. Und ich habe mich bei dem Spiel weniger, also ich habe jetzt keine so wahnsinnig großen Erkenntnisse darüber gewonnen, warum es bei Wolfsburg nicht gut läuft, aber sehr große Fragezeichen gewonnen, warum Stuttgart da unten drin steht, weil ich meine, das, weil ich hatte sie jetzt länger nicht gesehen, so, ich hatte sie am Saisonanfang, als sie Fürth abgeschossen haben, hatte ich mal ein bisschen was geguckt und dann ich muss gerade das Dortmund-Spiel rekapitulieren im Kopf. Ich glaube, da waren sie auch gar nicht
schlecht. Das Dortmund-Spiel war gut.
Waren sie auch gut.
Da genau, da waren sie verloren auch gut. Mit 1-2, aber war ein gutes Spiel.
Genau, genau. Und jetzt habe ich sie wieder gesehen und waren sie auch wieder gut. Ich ist immer, wenn ich die gucke, spielen die gut. Warum sind die 15 da? Was ist da los? Also, ja, also ich glaube, das war dann wieder einfach Stuttgart, dass Stuttgart abgerufen haben, was sie können. Und dann ist das kein so eindeutiges Spiel zwischen Wolfsburg und Stuttgart. Wie gesagt, Zentrumskontrolle für Stuttgart in der ersten Halbzeit. Und dann hat Florian Kohfeldt in der Halbzeit meines Erachtens auf ein 4-2-2-2 wieder umgestellt. Also die Winger in diesem 4-4-2 einfach deutlich enger verteidigen lassen und damit eben das Zentrum dann doch einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Und dann lief es ein bisschen besser für Wolfsburg und dann waren sie besser im Spiel. Aber hat dann nicht gereicht. Ich hatte das Gefühl, also ich fand Wolfsburg macht so ein bisschen einen beliebigen Eindruck irgendwie. Sie haben jetzt nicht mehr Schlager ist gerade nicht da, der fehlt schon ein bisschen. Ich fand so letzte Saison haben sie auch einigermaßen, könnte man sagen, beliebig gespielt mit einer bisschen besseren Intensität als jetzt. Und dann halt mit dieser sehr, sehr kompletten Doppelsechs Schlager Arnold, die das Spiel, finde ich, sehr bestimmt hat. Und ohne die wirken sie wie eine durchschnittliche Bundesligamannschaft. Und so sind ja auch die Ergebnisse ungefähr. Es fehlen so die positiven Sachen. Es ist keine herausragende Intensität, ist keine herausragende Spielkultur, dass man so total guten Spielaufbau hat, richtig gut den Ball zirkuliert oder so. Ist alles so, alles, was sie machen, ist okay. Und dann sind die Ergebnisse halt okay. Ja.
Paul, wo würdest du ansetzen bei den Erklärungen für dieses Spiel aus beider Sicht?
Was ich interessant fand, zum einen, wir haben es angesprochen, Omar Mamouche, der den Elfmeter ja auf lässige Art und Weise verschossen hat, muss man ja sagen, fand ich aber einen Auftritt. Ich fand ihn sehr umtriebig, sehr ja motiviert, natürlich auch gegen seinen Leihverein. Was das dann über ihn aussagt, dass er den Elfmeter so schießt, das weiß ich gar nicht. Entweder ist das richtig,
also er lupft
mutig.
Ihn à la Zinedine Zidane, WM-Finale 2006, aber er trifft nicht die Unterkante der Latte und ins Tor, sondern halt nur die Latte.
Genau, und wird, glaube ich, 30 Sekunden später ausgewechselt. Mhm. Ja,
ist er aber, hat das Lattenschießen gewonnen, zumindest an dem Tag.
Ja, hat halt sonst keiner Disziplin. Mitgemacht. Wusste keiner, dass das die...
Die hätten wahrscheinlich auch keine Chance gehabt.
Aber Mamouche ist ja schon ein Teil der Antwort darauf, warum es jetzt besser läuft beim VfB Stuttgart, würde ich sagen, oder Paul?
Das hätte ich jetzt auch gesagt, genau, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, klar, sie haben jetzt im Sommer González dort verloren. Silas ist jetzt auch wieder auf dem Weg, aber ja, meine, sie werden sich schon was dabei gedacht haben, den noch auszuleihen. Ne? Und das sieht man ja auch, also... Fand ich auch schon bei St. Pauli letzte Saison in der Rückrunde, hat er ja auch schon eine super Runde gespielt, dass er sich dann jetzt auch in der Bundesliga etabliert. Ja, spannend. Und was ich noch hatte, 2-0, das entsteht, das ist auch wieder so ein bisschen Stuttgart-Style dann gewesen. Ne? Bornau, glaube ich, ein Kopfballabwehr missglückt und dann bekommt Förster den Ball und 4-5 Stuttgarter zusätzlich laufen eben alle zusammen, ne, aufs Tor zu, in die Box, sehr zielstrebig. Fand ich so ein bisschen Signature Stuttgart dann in dem Fall.
Ja, es waren sogar, wenn ich richtig gezählt habe, 6 Stuttgarter gegen 3 Wolfsburger, die da standen. Und trotzdem war es fast ein Wunder, dass Stuttgart diese Umschaltaktion mit dem Tor abschließen konnte, weil das war genau das, was gefehlt hat. Und das hat mich zum Beispiel auch ans Dortmund-Spiel erinnert, Martin. Da war es in meiner Erinnerung auch schon so, dass der VfB wirklich exzellente Konteraktionen hatte und die gar gräuslich ausgespielt hat.
Das habe ich nicht mehr auf meiner
Festplatte. Hast du verdrängt? Oder ich habe es mir falsch gemerkt. Das möchte ich nicht ausschließen.
Ich hab gerade keine Detailerinnerung an dieses Spiel aus dem Stand. Ich weiß nicht genau, warum.
Ja, das musst du dich selbst fragen. aber
ist eine Impfnebenwirkung.
Aber um quasi auf dieses Spiel wieder zurückzukommen, ich finde das halt schon interessant, wie wir jetzt so drüber hinweggehen, dass Wolfsburg anscheinend einfach nur Mittelmaß ist. Dass das jetzt einfach so akzeptiert wird. Ja, die machen halt manche Sachen ganz gut. Ich meine, sie hatten auch die 18 Schüsse, aber allein 7 davon wurden geblockt. Kann man jetzt auch, also war positiv von Stuttgart, haben sehr gut im Strafraum verteidigt. Man kann jetzt aber halt auch da mit Glück und Pech argumentieren. Aber ich fand halt schon gerade die Umschaltsituation von Stuttgart sehr gut. Und ich fand es halt frappierend, dass eine Mannschaft die Dinge, die sie machen wollte, mit Überzeugung getan hat und eine Mannschaft hat das so läppsch gemacht. Und Wolfsburg war die Mannschaft, die es läppsch gemacht haben. Die haben manchmal nur so halbgar gepresst, sogar wenn es völlig offensichtlich war, wo die Stuttgarter gleich hinspielen. Manchmal hat da der VfB genau dahin gespielt, wo ich mir gedacht habe, nein, da gibt es jetzt den Ballverlust und sie haben den Ball nicht verloren, weil einfach die Wolfsburger dann nicht richtig dahin geschoben haben. Sie haben, ich fand, dass die Rückwärtsverteidigung von Wolfsburg war zum Teil schlimm, also zu den 6 Stuttgartern, die da in der einen Situation laufen, eben nur 3 Wolfsburger und das war aber häufiger so, dass es eine Gleichzahl gab bei Kontern, wo aber einfach die Außen nicht richtig mitgelaufen sind, also zurückgelaufen sind. Ich fand, Steffen und Waldschmidt haben da manchmal einfach gewartet, weil sie sich einfach darauf verlassen haben, na, wir gewinnen jetzt dann diesen Ball schon wieder und dann bin ich schon näher am gegnerischen Tor, ist doch praktisch. Ich fand, dass Weghorst und Metscher war noch der auffälligere von beiden, aber die hatten erst in so einer wilden Phase des Spiels eigentlich Abschlusssituationen. Kann man jetzt auch sagen, dass das Mavropanos, Anton und Ito sehr gut verteidigt haben? Haben sie meiner Meinung nach auch. Aber trotzdem muss ja allein von der Qualität der Spieler her da mehr vom Laster fallen beim VfL. Also ich finde das wirklich krass, wie runtergerockt diese Mannschaft ist. Und jetzt, wo es ja schon beim zweiten Trainer so aussieht, kann man ja dann vielleicht auch mal nicht gleich wieder über so etwas sprechen und den Trainer dafür als Schuldigen benennen, sondern mehr auf das gucken, was da von Spielerseite her passiert. Und da finde ich den VfL wirklich erschreckend.
Wie lange ist Kofeld jetzt da?
Warte, kann ich dir sagen, das erste Spiel hat er gleich gewonnen. Das heißt, das sind 4 Spiele, 9 Pflichtspiele hat er jetzt gemacht.
9?
Ja, oha. Ich glaube, er kam vor dem Leverkusen-Sieg. Also ich gehe einfach davon aus, dass der erste Sieg, den sie dann wieder hatten, das war doch direkt klar, das war unter Kofeld. Das war dann das 2-0, dann haben sie 3 Spiele gewonnen, 1 Spiel unentschieden und dann jetzt 5 Pflichtspiele verloren. Da kommen halt die englischen Wochen dazu, deswegen ist es so viel.
5 Pflichtspiele verloren ist schon übel.
Ja.
Ja, in dem Fall jetzt war es wieder ein Spiel nach 2 Tage Pause. 2 Tage Pause ist immer kritisch. Kann man statistisch relativ gut zeigen, dass wenn eine Mannschaft 3 Tage Pause hat, die andere hat 2 Tage Pause, dann verliert die mit 2 Tage Pause ziemlich häufig. Und vor allem so ab der 60. wird es dann häufig ganz schön eng. Mhm. Hier war es natürlich schon in der ersten Halbzeit deutlich problematischer als in der zweiten. Von daher ist das vielleicht nicht der Hauptgrund, aber muss man schon so ein bisschen einkalkulieren. Insbesondere, wenn man auf so eine Niederlagenserie schaut. Sehe gerade, dass umgekehrt war es dann bei der Niederlage in Sevilla. Da hatte man 2 Tage Pause zum Bielefeld-Spiel. Ja, aber sieht nicht so toll aus. Ich finde auch, ich hatte es jetzt in den letzten Wochen nicht verfolgt, deswegen hat mich das jetzt auch gerade ein bisschen überrascht. Nachdem sie ja gut gestartet sind unter Kofeld. Wie komisch sich das jetzt entwickelt hat. Haben natürlich jetzt nicht viele Trainingseinheiten, sondern eilen von Spiel zu Spiel. Das kann immer problematisch sein. Ich finde aber auch den, ich kann gerade die Aufstellung auch nur schwer nachvollziehen, was da alles, wenn man sich anguckt, was da alles auf der Bank sitzt. Luke Bacchio, Gerhard, Brooks. Ist Brooks angeschlagen, verletzt irgendwas?
Ja, Brooks war ein bisschen angeschlagen, für den ist Bonau reingerückt. Zumindest hatte ich es mir jetzt so gemerkt. In meinen Notizen finde ich es gerade komischerweise nicht. Ja, aber das Problem ist auch so ein bisschen, egal wer gespielt hat, jeder hatte jetzt schon mal schlechte Phasen. Also wenn man sich, das kann ja zum Beispiel, Paul hat ja noch sehr gut das Bielefeld-Spiel zum Beispiel im Blick. Das war ja noch ein Unentschieden, aber da führt Bielefeld 2-0 und erst eine Umstellung von Florian Kohfeldt auf Viererkette und die Einwechslung von Lüke Bacchio führt dann zum 2-2. Das hätte Wolfsburg sogar auch noch gewinnen können, aber sogar dieses Spiel war eng, ohne Paul, dass ich dir jetzt damit zu nahe treten will. Aber Wolfsburg, ich meine, wir haben vorhin ewig über eine Mannschaft gesprochen, die nur 10 Tore geschossen hat. Wolfsburg hat 15 Tore geschossen.
Ja, das ist schon krass. Das weiß ich, wir haben keine besonders guten Basics einfach. Ist denn, wie stehen die in Laufwerten da im Ligavergleich? Das kriegst du doch immer so schnell gecheckt.
Ja, warte, das kann ich dir gleich raussuchen, aber das dürfte so ziemlich mittelfeldmäßig sein.
Arnold hat ja bemängelt, dass Van Bommel zu wenig Intensität geschliffen hat, sozusagen, im Vergleich zu Glasner. Mhm. Und damit in Verbindung stehend oder daraus resultierend kann es natürlich auch sein, dass die Mannschaft einfach durch die Bank nicht so fit ist, wie sie sein müsste. So.
Ja,
das hat dann auch durch die Bank nicht so abliefert, wie sie könnte.
Mhm. Also bei der Laufdistanz ist man tatsächlich Tabellenplatz 18, bei den intensiven Läufen ist man Tabellenplatz 11. Ja,
ja hallo, da habe ich doch den Finger in die Wunde gelegt.
Ja.
Ja, die laufen nix, die Schweine.
Ja. Beliebte Fußballfan-Argumentation. Aber ja, ist ja was dran, vor allem wenn du halt quasi früher mal eine Glasner-Mannschaft warst. Also das ist schon...
Also das ist schon ganz schön crazy eigentlich.
Mhm. Gut, und auf der anderen Seite haben wir den VfB Stuttgart. Paul, den wirst du ja als Arminia-Fan noch näher betrachten. Was sind da so deiner Meinung nach die wichtigen Faktoren aktuell?
Erstmal hab ich gute Erinnerungen, aber als ich dann am Samstagabend auf dem Sofa gesehen habe, wie Mavropanos die Fackel zündet und das 1-0 gemacht hat... habe ich mich natürlich auch alles andere als gefreut, aber ich glaube, da kann man an den Einstieg anknüpfen. Es wundert mich auch oder es hat mich auch gewundert, dass Stuttgart auf Rang 16 beziehungsweise jetzt auf Rang 15 steht, weil sie dann doch einfach extrem viel gute Spieler, um jetzt mal nicht immer Qualität zu sagen, in ihren eigenen Reihen haben. Deswegen glaube ich auch, dass sie so auf Dauer mit ganz unten nichts zu tun haben werden.
Ja, das, also noch ist es nicht so weit. Ein Punkt Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Für Stuttgart geht es jetzt weiter zu Hause gegen den FC Bayern und dann beim ersten FC Köln. Für Wolfsburg geht es weiter ebenfalls beim ersten FC Köln zu Hause und dann auch beim FC Bayern. Also das sind jeweils die nächsten Gegner für diese beiden Mannschaften. Und um auf einer versöhnlichen Arminia-Note zu enden, Paul, weißt du, wer die Mannschaft ist, die die meisten Kilometer gelaufen ist, die es also am meisten wollte bisher in dieser Saison? Sagen wir es, wie es ist.
Ich gehe jetzt mit einem positiven Gefühl hier raus. Natürlich der DSC.
Natürlich der DSC.
Ich bin mal zum Anstoß gelaufen, ne?
Ja. Oh, ach, da muss er noch einen mitgeben. Nee, tatsächlich 130 Kilometer mehr als der VfL Wolfsburg.
Hohn und Spott von Tabellenplatz 17 kommt
da runter. Absolut. Unten fließt der Spott immer.
Da hilft nicht mehr, ne? Ja.
Nee. Ihr beiden, ich danke euch sehr für eine schöne Schlusskonferenz. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier über diesen 15. Spieltag der Männer zu sprechen. Danke an Martin Rafelt, unseren Schachspezialisten von Spielverlagerung.de, @MartinRafelt auf Twitter. Danke dir, Martin.
Immer lange Rochade, Leute.
Genau, immer die lange Rochade. So schaut's aus. Springer auf C7. Paul Huxoll ist der zweite Gast. Herzlichen Dank dafür, dass du hier dein Debüt gegeben hast als @halbzeit33 als Ziffer ausgeschrieben. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Kann man dir auf Twitter folgen, das möchte ich allen empfehlen. Danke dir, Paul, dass du mit dabei warst.
Vielen, vielen Dank.
Und dann habe ich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine ganze Reihe von Podcast-Empfehlungen. Zum einen haben Cavanis Friseur ja einen Podcast, den kennt ihr hoffentlich schon. Die machen jetzt seit ein paar Spieltagen die Keeper-Analyse. Das heißt etwas, was auch hier im Rasenfunk immer sehr selten stattfindet, nämlich mal eine genauere Blick auf die Torhüteraktion des Spieltags, die könnt ihr da hören, möchte ich euch sehr empfehlen. Und dann habe ich noch sehr gerne gehört, Jung und Naiv mit dem Regierungstagebuch, die mal so eine Bilanz gezogen haben, der Sprecherinnen und Sprecher der einzelnen Ministerien und ihres Auftretens in der Bundespressekonferenz. Dann habe ich noch sehr gerne gehört, Max Giermann im Hotel Matze und die Get Back Beatles-Folge vom Brennerpass. Alle vier Podcast-Episoden möchte ich euch sehr ans Herz legen, werden alle in den Shownotes verlinkt. Und das war es. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für euren Support. Nochmal rasenfunk.de/support. Das klappt, da gibt es alle Informationen. Und dann geht's weiter. Donnerstag kommt schon die nächste Folge und dann am Montag, den 21. Dezember, gehen wir in die Winterpause. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.